Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame. Down, set, rank.
Der 23. Mai 2024, ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Die Anmoderation war wie immer, nur die Intro-Musik war ein bisschen anders. Ja. Ab heute, die nächsten vier Wochen, inklusive diese Woche, gibt es statt unserer normalen Donnerstagsfolge unser Ranking-Format, Downset Ranked, gibt es seit dem vergangenen Jahr, da haben wir es zum ersten Mal gemacht, einzelne Positionsranking, so als Status Quo. Wer sind überhaupt die Besten auf den unterschiedlichen Positionen? Und wir haben uns dieses Jahr überlegt, wir machen das an den Donnerstagen und machen dafür unsere Sommerpause ein bisschen kürzer.
Und wir haben es, glaube ich, beide schon so ein bisschen gemerkt. Wir haben es auch so hier und da mal irgendwie, ich habe es auf jeden Fall auf Twitter schon geschrieben, es wird relativ schnell eins meiner Lieblingsformate. Aha. Nicht nur wegen der Diskussion über natürlich dann verschiedene Spieler und so, da werdet ihr nachher dann merken, es gibt ein paar, wo wir dann doch ein bisschen auseinandergehen, sondern einfach, um wieder mal so einen Schritt zurückzugehen und einfach Big Picture auf die Liga zu gucken und zu schauen. Also natürlich wissen wir alle, okay, das sind irgendwie die Besten. Jeder könnte irgendwie die als aus dem Kopf wahrscheinlich, wenn wir es aus unserer Top 10, könnte wahrscheinlich jeder aus dem Kopf 8 aufzählen sofort. Und da hätten wir einen relativen Konsens, mehr oder weniger. Aber wirklich nochmal im Detail drauf zu schauen. Was macht denn den Spieler aus? Was macht den gut? Wo sind Probleme vielleicht noch? Was war letztes Jahr auffällig? Das, finde ich, hat echt auch einen Mehrwert, den ihr dann hoffentlich auch merkt, wenn wir dann zum Beispiel nach der Sommerpause in die Division-Folgen gehen.
Auch für sich selber den eigenen Recency-Bias vielleicht so ein bisschen zu beerdigen.
Ja. Ja.
Das ist ja häufig das Problem, dass du mit einem Gefühl aus einer Saison rausgehst, aber den Anfang der Saison oder zwei Drittel der Saison eigentlich schon wieder so ein bisschen verdrängt hast. Und es gibt halt Spieler, die irgendwie eine starke Saison eigentlich gespielt haben und dann hinten raus wurde es vielleicht ein bisschen ugly und keine Ahnung, man ist schnell aus den Playoffs rausgeflogen. Und ich finde es auch ganz spannend, auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel gibt es auch wieder jemanden, hat er letztes Jahr auch schon mit angefangen, der Community-Rankings vorbereitet, wo man dann abstimmen kann, welchen Quarterback man wie gut einschätzt. Und am Ende entsteht ein Ranking. Und ich finde es ganz spannend, da auch mal so den Vergleich zu sehen, wie so die allgemeine Wahrnehmung ist im Verglichen zu dem, was wir halt, die uns also ich will niemandem unterstellen, dass er sich nicht hinsitzt und alle Statistik noch mal wälzt und noch mal Tape guckt und so weiter. Wir machen das aber. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jeder eben macht, um mal kurz so ein Ranking online abzustimmen. Und ich finde es ganz spannend, wo da dann die Differenzen liegen.
Ja, das stimmt. Es gibt ein paar Differenzen, jetzt gerade bei den Quarterbacks.
Es gibt eine sehr krasse, da freue ich mich.
Es gibt eine sehr krasse, vor allem für dich.
Da kommen wir gleich zu. Selbst für dich.
Selbst für mich,
Der Konsens, ich greife jetzt schon mal vorweg, der Konsens ist, glaube ich, von dir weiter weg als du von mir.
Definitiv. Sehr kompliziert in meinem Kopf gerade, früher Morgen für unsere
Verhältnisse. Ich werde noch mal genauer darauf eingehen. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir nehmen ja heute gar nicht am Mittwoch auf, sondern am Donnerstagmorgen war leider organisatorisch nicht anders möglich. Ich kann verraten, warum eigentlich. Ich war beim ZDF-Format 13 Fragen. Das kommt dann während der EM raus. Das war eine sehr spannende Erfahrung und das wurde am Mittwoch aufgezeichnet. Deswegen habe ich da den Podcast dann nicht mehr geschafft. Das nur kurz zum Hintergrund. Lass uns doch einmal über das Ranking 2023 kurz sprechen und was wir vielleicht auch gelernt haben dann ein Jahr später. Ja. Ich gehe noch mal die Top 10 eben durch. Also die Top 10 Quarterbacks vergangenes Jahr. Auf Platz 10 Geno Smith. Nicht ganz so gut gealtert. Auf Platz 9 Dak Prescott, auf Platz 8 Trevor Lawrence, auf Platz 7 Aaron Rodgers, auf Platz 6 Lamar Jackson, Platz 5 Jalen Hurts, auf Platz 4 Justin Herbert, auf Platz 3 Joe Burrow, auf Platz 2 Josh Allen, auf Platz 1 natürlich Patrick Mahomes. Es gibt eine Sache, die ich bereut habe.
Okay.
Und die habe ich kompensiert mit meinem Ranking dieses Jahr.
Ich habe auch eine Sache, ich habe sie vielleicht auch ein bisschen kompensiert. Kommen wir gleich dazu.
Nach unten, ich weiß glaube ich genau, wie du meinst. Ich habe dann doch Lamar Jackson unterschätzt. Also ich hatte hoch, aber ich hatte ihn zu tief. Wir hatten ihn am Ende auf Platz 6 im kombinierten Ranking. Und ja gut, der Mann ist MVP geworden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass er der nur auf die eine Saison gesehen letztes Jahr der beste Quarterback der Liga war. Und das hat mein Ranking letztes Jahr nicht erahnen lassen, sagen wir es so.
Ja gut, Lamar ist ja jemand, bei dem ich schon immer irgendwie relativ hoch war, weil es ja auch mein Starspieler ist. Vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um mal kurz auf das Format zu gehen, für alle, die das jetzt nicht gehört haben oder nicht mehr so im Kopf haben, weil du auch gerade gesagt hast, Quarterback-Ranking jetzt in dem Fall heißt für uns ein Konsens-Ranking. Also wir machen das bei allen Positionsgruppen so, jeder von uns erstellt individuell seine Top 20. Die kennt der andere nicht, bis wir sie beide fertig sind für eine Position und dann tauschen wir sie aus. Und dann erstellen wir aus den jeweiligen Top 20 quasi eine Konsens-Top 10. Und das ist dann das Ranking, über das wir heute sprechen. Aber wir werden natürlich gerade bei Spielern, wo wir deutlich auseinandergehen, Lamar, letztes Jahr war sogar so ein Fall, werden wir dann auch da natürlich drüber sprechen und sagen, hey, ich habe den aber auf 3, du hast den auf 9, warum? Aber generell, wenn wir jetzt sagen, unser Platz 10, dann ist es eben unser Konsensplatz 10.
Und wo hast du was kompensieren müssen?
Ja, bei mir ist es halt Jalen Hurts. Ich glaube, da hast du gerade schon drauf angespielt. Jalen Hurts für mich war, ich hatte ihn auf 6. Wo hattest du gerade gesagt, waren wir Konsens? War auch 6? 5.
Ich glaube, ich hatte ihn 5, du 6, er ist am Ende auf 5 gelandet.
Genau, und ich glaube, das war für mich so ein bisschen noch, ich hatte da so ein bisschen auch Fragezeichen, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, letztes Jahr, ist es zu hoch nach einer Elite-Saison in nahezu perfekten Umständen. Und ich finde immer noch, dass Hurts gut ist. Ich habe ihn dieses Jahr, wir kommen gleich zu Jalen Hurts, deswegen sage ich jetzt nicht zu viel. Ich habe ihn dann dieses Jahr nicht in meiner Top 10 drin gehabt. In der Konsens-Top 10 ist er trotzdem drin.
Mhm. Zu Recht. Lass uns reinstarten, oder?
Mhm.
Mit Platz 10. Platz 10 ist nicht Jalen Hurts. Platz 10 ist der Spieler, den wir beide auf Platz 10 haben. Also wirklich Hand in Hand. Einsamkeit, hätte ich beinahe gesagt. Einigkeit.
Ja.
Und zwar ein Rookie, der letztes Jahr Rookie war. Und das als Rookie in seiner Rookie-Saison direkt in die Top 10 in so einem Quarterback-Ranking zu kommen, das ist sehr, sehr schwer. Aber CJ Strouds Saison bei den Houston Texans war so gut, dass er es absolut verdient hat.
Total. Ich hatte Stroud ja vor dem Draft als Jared Goff 2.0 bezeichnet. Und
jetzt ist er vor Jared Goff.
Er ist eben 2.0, immerhin. Ist er auch besser. Das sieht nach einem Jahr, klar sieht das jetzt ein bisschen tief gegriffen aus, aber das war ja gar nicht in erster Linie negativ gemeint. Und ich finde, einige der Eigenschaften, die ich auch bei Goff mag, hatte Stroud als Rookie nur eben wirklich schon auf Level 2.0 quasi. Und das ist für mich diese Bereitschaft, auch über die Mitte, diese engen Fenster zu attackieren. Die Art und Weise, wie er diese ganzen Crosser, die ja auch viel in dieser Offense vorkommen, auf allen Ebenen des Feldes findet und anspielt. Er war als Rookie schon deutlich aggressiver, was das vertikale Passspiel angeht. Und das hat sich auch geprägt.
Genau, er war einer der besten Deep Ball Thrower der gesamten Liga statistisch. Also wirklich beeindruckend.
Total. Wo ich sagen würde, wo er auch schon besser war, oder was mir schon besser gefallen hat, gerade auch in diesem Goff-Vergleich, ist das Ballverteilen aus einer engen Pocket. Ich komme gleich noch zum Thema spezifisch Pressure, weil ich finde, da kann man ein bisschen Wasser auf den Hype kippen. Aber aus einer engen Pocket, wenn die Pocket eng wird, bevor jetzt direkt schon der Verteidiger quasi an ihm dranhängt, aber wenn die Pocket eng wird, war er einfach super tough, Augen downfield, haut denn da diese 15-Yard-Dick-Route trotzdem noch raus. Der Goff-Vergleich eben kam, wenn wir auf die negativen Punkte Pre-Draft bei mir schauen, auch deswegen zustande, weil ich Fragezeichen dahingehend hatte, wie gut er mit Pressure umgehen kann, wie viel er kreieren kann, wie viel Ceiling er irgendwo auch hat. Und er hat als Rookie mehr kreiert, als ich dachte. Er hat mehr Ceiling angedeutet, als ich dachte. Und das will ich ganz klar sagen. Aber gerade die Pressure-Probleme waren schon irgendwo da. Sieht man Zum Beispiel auch in der Pressure-to-Sack-Rate. Das ist jetzt nur eine Stat, die werden wir heute ein paar Mal bestimmt erwähnen. Aber ich fand sie bei Stroud erwähnenswert, weil er dabei fast 20% war. Also fast 20% seiner Pressures sind dann auch oder haben mit einem Sack geendet. Das ist schlechter, als Justin Fields zum Beispiel war. Das ist nur knapp besser, als Russell Wilson letztes Jahr war. Und das sind ja zwei Quarterbacks, wo wir eigentlich sagen, das sind so Sack-Magneten, mehr oder weniger. Und auch, was er als Passer unter Druck gemacht hat, ich glaube, da wird er noch ein bisschen besser werden müssen. Relativ viel Risikobälle drin gehabt, obwohl er den Ball eher kurz geworfen hat, wenn er dann tatsächlich Pressure hatte. Da so ein Cluster an Quarterbacks, die da sehr nah beieinander sind, sind Goff, Purdy und Stroud. Und ich finde, das passt irgendwie auch. Ohne jetzt irgendeinen davon runterziehen zu wollen. Ich finde einfach, dass diese drei Quarterbacks, finde ich, sind in der Hinsicht nicht so wahnsinnig weit auseinander. Das ist alles jetzt Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung die Entwicklung bei ihm geht. Aber der Touch, die Accuracy, die Aggressivität, wie schnell der auch dann verstanden hat, wie er welche Defense attackieren muss, wo er mit dem Ball hin muss, das war echt beeindruckend. Deswegen, ich denke, der wird eine Weile in unserer Top 10 sein.
Ja, weil, das hattest du jetzt noch gar nicht so thematisiert, was natürlich auch ein Faktor für so ein Ranking ist, sagen wir auch jedes Jahr wieder und bei jeder Position ist natürlich Sample Size, woran auch immer es liegt, dass jemand eine geringere Sample Size hat als jemand anderes. CJ Stroud, da kann er nichts für, aber er hat erst eine gute Saison gespielt und ich meine, die haben alle eine größere Sample Size. Also die haben teilweise Jahre absolutes Top-Level-Quarterback-Play auf dem Buckel. Und das ist natürlich etwas, was man dann auch mit in so eine Bewertung einfließen lassen muss. Natürlich ist die aktuellste Saison immer die entscheidendste, die wichtigste. Aber trotzdem, wenn jetzt jemand irgendwie beispielsweise 4 Jahre auf Elite-Level gespielt hat, ein etwas schlechteres Jahr hat, dann fällt der nicht komplett irgendwie aus einer Top 10 für uns raus oder aus einem Top-Bereich raus. Ja. Nur weil vielleicht mal eine Down-Season dabei war. Und man erwarten kann, dass es wieder besser wird. Manchmal sind Verletzungen der Grund, warum man nicht mehr gespielt hat. Deswegen, da kann CJ Stroud nichts für. Wenn er das bestätigen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, wie du sagst, auch absolut gegeben, dass er dann sogar in der Top 10 noch ein bisschen höher klettert. Aber was mich bei ihm halt wirklich dann, als ich es jetzt auch noch mal quasi schwarz auf weiß statistisch, egal welche Statistik du rannimmst, was er mit tiefen Bällen gemacht hat, ist wirklich beeindruckend. Also alleine die durchschnittliche Targettiefe. Also da ist er ja, der ist, glaube ich, fast 1,5 Yards über Justin Herbert, der dieses Jahr in dem Bereich sein Bestwert aufgestellt hat. Hat er in seiner Rookie-Saison. Durchschnittliche Targettiefe, wenn du dann schlechte tiefe Bälle wirfst, bringt dir gar nichts. Gibt es auch ein paar Kandidaten in der Liga. Aber er war halt in dem Bereich auch gut. Also sehr gut, um genau zu sein. Und das, finde ich, ist halt, wenn du tief attackieren kannst und da den Ball dann auch nicht zu sehr, nicht zu viel Risiko gehst, nicht so viele Turnover-worthy Plays hast, dann ist das eine Qualität, die dich halt schnell von anderen abheben kann. Gerade von diesen Game-Managern, die du ja angesprochen hast, wo ich auch finde, dass der Vergleich absolut gegeben ist, aber gerade, keine Ahnung, Jared Goff oder andere Game-Manager, die dann halt eher so den sicheren Ball nehmen, da dann halt so jemanden zu haben, der auch tief Erfolg haben kann, ist schon sehr viel wert dann.
9,3 Yards durchschnittliche Targettiefe, das ist Platz 1 gewesen letztes Jahr unter allen Quarterbacks, die mindestens 300 Dropbacks hatten, um mal so ein bisschen Sample Size reinzubringen. Das sind, ich glaube, 30 insgesamt, die diese Anzahl an Dropbacks hatten. Da ist er Platz 1. Also 9,3 Yards, um das einfach mal so ein bisschen einzuordnen. Josh Allen, der ja auch vertikaler Passer ist, der war letztes Jahr bei 8,6. Das war schon mehr als ein halbes Yard weniger. Dak Prescott, auch ein vertikaler Passer, 8,5. Also ist dann schon fast ein Yard. Das ist
Patrick Mahomes. 6,9.
Mahomes ist ganz am anderen Ende des Spektrums, da kommen wir später noch dazu. Ja. Für mich ist da ist der Stroud, und ich will jetzt nicht zu brutal auf diesem Vergleich rumreiten, aber er passt irgendwie und es ist trotzdem ein Credit für Stroud. Du hast Goff gerade angesprochen. Ich finde, was Stroud dieses Jahr vertikal gemacht hat, war so ein bisschen wie das, was Goff in den frühen McVay-Jahren gemacht hat. Also gerade wenn wir an die Super Bowl-Saison denken, das war ja auch eine wahnsinnig aggressive vertikale Offense, wo Goff auch richtig viel den Ball tief geworfen hat, richtig viele Deep-Passing-Yards hatte. Also 2018, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, der hatte über 1000 Deep-Passing-Yards in der 2018er Saison. Also nur die tiefe Pässe. Der Unterschied ist ja aber, dass die Liga sich entwickelt hat. Und eigentlich die Art und Weise, wie Goff auf diese Yards damals kam, so kannst du eigentlich heute nicht mehr vertikal attackieren. Und das macht es umso eindrucksvoller, dass Stroud es dann schon als Rookie quasi auch geschafft hat.
CJ Stroud hatte 1289 Deep Passing Yards, also bei Pässen über 20 Yards.
Das ist völlig wild. Also
es gibt, finde ich, noch einen, gerade gemessen an Sample Size, wo ich es noch krasser finde. Zu dem kommen wir tatsächlich später noch. Aber auch nur noch mal hier zum Vergleich, wegen durchschnittlicher Targettiefe und dem Mahomes-Vergleich. Dieses Jahr ist Mahomes natürlich am anderen Ende unterwegs. Mhm. Patrick Mahomes hatte einmal einen höheren Wert in seiner bisherigen Karriere als CJ Stroud dieses Jahr hatte. Wie gesagt, ist kein alleiniges Qualitätsmerkmal. Du kannst auch tief den Ball werfen, aber nochmal scheiße sein. Ja. Das ist dann nicht so berauschend. Aber Patrick Mahomes war in seinem allerersten Jahr als Starter bei 9,7 und ansonsten immer unter 8,6. Genau. Das nur mal als kleinen Vergleich, wie krass das war, weil er eben in dem Bereich auch so gut war. CJ Stroud, unser Platz 10. Kommen wir zu Platz 9. Wir haben ihn schon angedeutet. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles. Mein Platz 7, dein Platz 12 sogar tatsächlich nur. Ja. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, das sieht man auch an der Platzierungsentwicklung, weil ich hatte ihn auf 5, dieses Jahr auf 7, du hattest ihn an 6, dieses Jahr auf 12. Wir sind uns einig, dass das für seine Verhältnisse, für Jalen Hurts Verhältnisse, keine gute Saison war, zumindest schlechter als die davor. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, würde er, glaube ich, selber zustimmen. Und deshalb finde ich es auch vollkommen gerechtfertigt, dass er aus der Top 5 fällt. Von 5 auf 9 in unserem Combined Ranking. Was ich nicht ganz verstehe, ist, oder wo, was ich nachfragen würde, in Frage stellen würde, ob die Saison wirklich so viel schlechter war, dass er von 6 auf 12 fallen kann, wie es bei dir der Fall ist.
Ich würde eben die Frage so formulieren. Du hast gerade das Thema Sample Sizes angebracht. Und wir reden ja letztlich bei Hurts über einen Spieler, der eine sehr, 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 sehr gute Saison hatte. Wie gesagt, in den wahrscheinlich besten Umständen der NFL 2022. Und dann letztes Jahr eine okaye Saison hatte, würde ich sagen. Eine gute Saison. Wir sprechen ja aber letztlich dann über diese beiden. Also wir müssen ja, das sind ja unsere beide, das ist unsere Ausgangslage. Wir haben zwei Jahre im Prinzip, über die wir sprechen. Eine extrem gute, eine okay bis gute. Und das ist für mich
so. Ich finde, bei Jalen Hurts ist es für mich so ein Faktor gewesen von, naja, also Großteile der Saison war, würde ich schon als gut bezeichnen. Mhm. Und hinten raus wurde es dann halt, ist das Kartenhaus mit Jalen Hurts am Küchentisch zusammengebrochen. Und das lässt halt die Saison in meinen Augen ein bisschen schlechter aussehen, so, als sie vielleicht insgesamt war.
Aber das ist ja dann, also nochmal, um auf das Thema Sample Size zu kommen. Das ist ja dann die Frage, könnte man dann nicht einen Case dafür machen? Ich mache jetzt einfach mal Devil's Advocate. Könnte man dann nicht einen Case dafür machen?
Du bist der Devil, du hast ihn an 12.
dass du dann theoretisch ja aber sagen könntest, du rankst einen Brock Purdy über ihn. Dieses Jahr. Weil Purdy eine Saison auf sehr. Also, Purdys letzte Saison war ja besser als Hurts letzte Saison, auf jeden Fall. Oder?
Ja, würde ich sagen. Ja, da gehe ich mit, ja.
Und Purdys vergangene Saison war in meinen Augen jetzt nicht wahnsinnig viel schlechter als Hurts 2022er Saison. Schlechter, aber nicht zwei Tiers schlechter.
Zwei Argumente würde ich dagegen halten. Und zwar zum einen Passing, ja, gebe ich dir. Mhm. Der Value, den Jalen Hurts als Runner, auch wenn er jetzt nicht der Ankle-Breaker und der nicht der Lamar Jackson ist und vielleicht auch nicht der schnellste, der ultra-athletischste, sein Value als Runner kommt mir manchmal etwas zu kurz. Und da sprechen wir gleich noch drüber. Das zum einen. Mhm. Und zum anderen, ja, die Umstände bei den Eagles sind sehr gut, zumindest qualitativ in der, oder was die individuelle Qualität angeht. Waren die Umstände wirklich dann auch was Playcalling?
Na, letzte und so Saison weiter? Nicht, aber das ist ja irgendwo der Punkt. Also das ist ja,
genau. Und wenn wir bei sagen, den 49ers sind sie halt.
Absolut. Purdy hat noch bessere Umstände als. Ja. Also Purdy hat die besten Umstände in der NFL für Quarterbacks.
Mit Abstand.
Genau. Und aber deswegen müssen wir Purdy 23 mit Hurts 22 vergleichen, weil 22 hatte Hurts einen Elite-Playcaller mit Shane Steichen. Das sind ja die beiden Jahre, die wir eher vergleichen müssen. Und dann ist ja eben die Frage, wenn wir jetzt das jetzt weiterdenken und Hurts 22, Top 8 Saison gehabt, Top 8 Quarterback gewesen in den besten Umständen der Liga damals. Dann würde ich halt sagen, okay, und jetzt waren die Umstände immer noch gut. Also die Offensive Line war immer noch Top 5. Top 5 Receiver-Duo, ein guter Tight End und so. Das war ja alles immer noch da. Play-Calling wurde auf jeden Fall schlechter. Und Hurts hatte, und dann sagen wir beide, und Hurts Saison war so, okay, bis gut. Und dann ist so, finde ich, so ein bisschen die Frage, was machen wir dann mit diesem Profil? Weil ich finde, ein fairer Takeaway aus dem letzten Jahr ist, dass wir ein Ceiling bei Hurts irgendwo dahingehend gesehen haben, was das Lösen von Problemen angeht. Und da kamen auf jeden Fall ein paar Sachen zusammen. Also ich fand's, haben wir auch drüber gesprochen, mehrfach im Podcast, eklatant, wie wenige Antworten das Scheme ihm teilweise auch geboten hat, gerade gegen Pressure Looks und Blitzing und solche Sachen. War ja irgendwann wirklich so ein Dauerthema jede Woche, dass Jalen Hurts ist der am meisten geblitzte Quarterback. Das sollte nicht so sein, wenn du eine Top-5-Line hast und einen mobilen Quarterback, aber es funktioniert, weil sie im Passing-Game so wenig Antworten haben. Und ich denke, auch ein fairer Punkt ist, dass Hurts in meinen Augen nie wirklich bei 100% war letztes Jahr, vor allem was das Rushing angeht. Also
genau.
Physisch nie bei 100%. Und da wäre eben mein Takeaway, dass wir letztes Jahr aus der Saison, wenn wir was mitnehmen wollen, ist, dass wir gewisse Limitationen bei ihm als Passer gesehen haben. Wenn sein individuelles Rushing nicht wie gewohnt zur Verfügung steht. Und das ist, glaube ich, ein fairer Punkt. Wenn man dann eben sagt, okay, wenn das Passing-Game, wenn der Quarterback so limitiert wird durch ein Passing-Game, was ihm weniger Antworten bietet, also sprich, der Quarterback dann vielleicht auch selber nicht die Lösung mehr findet oder mehr noch kreieren kann, als Hurts es dann letztes Jahr konnte, dann war es für mich irgendwie doch ein Downgrade und eben hinter einigen der Quarterbacks, die du dann höher gerankt hattest.
Downgrade gehe ich komplett mit. Ich tue mich halt nur schwer bei jemandem, der in sehr, sehr guten Umständen wirklich eine richtige Top-Saison gespielt hat, 2022. Mhm. Und gerade als Runner, wenn du hast ja gerade Purdy 2023 mit Hurts 2022 verglichen. Mhm. Jalen Hurts hatte 2022 an die 1000 Rushing Yards, war viel explosiver als letztes Jahr, war wirklich, ich würde sagen, hinter Lamar Jackson der zweitbeste Rusher, der kein Running Back ist. Das sind Dinge, die Purdy, der im Passing in noch besseren Umständen in meinen Augen, also jetzt habe ich mich selber auf dem Weg irgendwo hin verloren. Also was ich sagen will ist, Purdy war als Passer in noch besseren Umständen besser als Hurts. Gleichzeitig hat der wiederum als Runner einen Value gerade 2022 gehabt, den ein Purdy natürlich niemals erreichen kann. Warum er bei mir nicht so weit abrutscht, ist zum einen, dass ich finde, dass er gerade im ersten Teil der Saison eigentlich relativ gut war. Dann aber Verletzungen, du hast sie gerade schon angesprochen. Mhm. Ich glaube, dass das ein enormer Faktor war. Und das gerade als Runner schränkt dich das natürlich ungemein ein. Also der hatte eine Knieverletzung. Der hatte eine Verletzung, was einen Finger in der Wurfhand anging. Der war zwischendurch mal krank. Ich glaube, dass der nahezu zu keinem Zeitpunkt der Saison bei 100% war. Mhm. Und ich finde, das hat man gesehen. Er hatte trotzdem mehr Forced Missed Tackles, mehr First Downs, mehr 10-plus-Yard und mehr 15-plus-Yard-Runs als ein Josh Allen beispielsweise. Zugegeben mit mehr Volume und mehr Versuchen. Ja, okay. Trotzdem.
Und wie viele von den First Down-Runs waren Tush-Pushes? Ist
da komme ich jetzt drauf. 68 First Down-Runs. Natürlich First ohne Down-Sneaks. Ohne den, ja, das müsste man eigentlich noch mal unterscheiden, weil ich finde, der verfälscht natürlich diese Statistik ungemein. Die Frage, die ich allerdings habe, ist, wir wissen nicht, wie groß der individuelle Value, was diese Tush-Pushes angeht, von Jalen Hurts war und wie groß der von Jason Kelce war. Das Schöne ist, wir werden es wahrscheinlich erfahren, weil 68 First Down Runs ist halt brutal, dazu 15 Rushing Touchdowns. Ich wage halt zu, beziehungsweise aktuell können wir es nicht beantworten, wer jetzt da irgendwie wie viel Prozent an Value hat oder wer in wie viel Prozent beteiligt ist, was den Erfolg dieser Tush-Pushes angeht. Das Ding ist, oder mein Take ist, solange wir es nicht von anderen Quarterbacks in anderen Teams mit einer ähnlich großen Erfolgsrate sehen, muss ich zumindest Benefit of Doubt geben, dass Jalen Hurts relevant ist, was das angeht. Sehr relevant ist, weil das ja eben auch einer ist, der eine unglaubliche Power in den Beinen entwickeln kann, was die wenigsten Quarterbacks können. Und solange ich es nicht von anderen Quarterbacks sehe, hinter welchem Center, hinter welcher O-Line auch immer, muss ich ihm zumindest ein bisschen Credit dafür geben. Aber ich stimme dir zu, es muss ein Downgrade geben. Für mich kann es nicht ganz so krass sein, weil ich auch davon ausgehen muss, dass wenn er wieder bei 100% ist, dass die Umstände vielleicht in Sachen Playcalling, wer weiß, ob sie es werden, aber wenn sie wieder besser werden, dass er auch individuell dann wieder etwas besser aussieht.
Sollten sie eigentlich. Also eigentlich ist, also die Bühne ist eigentlich da für deinen Take, um gut auszusehen. Also mit dem Kelsey-Ding ist eben so das Fragezeichen, aber wenn der Tush-Push immer noch genauso funktioniert, dann hast du ja den Credit, kannst du ja dann Hurts geben.
Also selbst wenn er nicht mehr ganz so gut funktioniert, wenn er immer noch so gut funktioniert, dass manche Menschen dieses Play verbieten wollen, dann reicht es mir. Also machen wir uns nichts vor, Jason Kelseys Rolle ist enorm wichtig, was dieses Play angeht. Mhm. Ich weiß, also es könnte sein, dass es nicht mehr ganz so krass funktioniert wie vorher. Aber solange es funktioniert, dann bin ich der Meinung, dass Jalen Hurts da zumindest eine sehr große Rolle drin spielt.
Und Passing-Game-technisch, denke ich, mit Kellen Moore wird das ein klares Upgrade sein zu letztem Jahr. Da können wir drüber diskutieren, ob Kellen Moore irgendwie ein Top-5-Playcaller ist. Ist er nicht, denke ich. Aber halt sagen wir so, er ist der 10. beste offensive Playcaller. Das wäre ja schon ein Riesen-Upgrade zu letztem Jahr. Ich habe mir auch hier aufgeschrieben bei mir, also um das mal ein bisschen zu relativieren. Ich habe mir aufgeschrieben, Hurts ist für mich der Kandidat, den ich nicht Top 10 gerankt habe, bei dem ich es für am wahrscheinlichsten halte, dass er in einem Jahr wieder in der Top 10 drin ist. Einfach weil
das ist ungewöhnlich für dich, weil normalerweise planst du das schon mit ein in deinem Ranking.
Ja, gut, es ist schon so ein bisschen, ich will es halt sehen nochmal. Also es ist schon so ein bisschen, das ist ja, irgendwo spekulieren wir hier ja auch. So, er war nicht ganz fit und das Scheme und so weiter. Ja, ich glaube, da ist überall auch Wahrheit dran. Aber ich will es dann halt doch nochmal sehen von ihm. Und ja, fair. Die positiven Sachen. Ich denke auch, dass er als Runner wieder ein größerer Faktor sein wird. Wir haben eben über das Deep Passing von CJ Stroud geschwärmt. Da hört es ja auch immer noch extrem gut.
Ja.
Also gerade diese tiefen Go-Balls, Sideline, AJ Brown, ist er ja auch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Deswegen, ich halte es für sehr wahrscheinlich, gerade wenn vielleicht noch mal einer der etablierteren Quarterbacks, zu denen wir jetzt gleich so ein paar kommen, wenn dann von denen vielleicht noch einer irgendwie abrutscht, kann ich es mir gut vorstellen, dass Hurts nächstes Jahr bei mir auch wieder in der Top 10 ist. Aber ich finde dieses Thema Sample Size, ein Top-Jahr in sehr, sehr, sehr guten Umständen und dann der Drop-Off, als die Umstände auch nur ein bisschen schlechter wurden, den habe ich dann doch irgendwie mehr gewichtet. Und deswegen will ich es einfach noch mal sehen von ihm.
Finde ich absolut fair. Merkt ihr diesen Satz? Ich will es noch mal sehen von ihm, weil den kann ich später genauso gut anwenden bei einem anderen Spieler. Ich finde es deshalb enorm wichtig und enorm gut, dass wir halt ein kombiniertes Ranking machen, weil ich sag mal so, ich habe ihn jetzt auf Platz 7 und ich stehe auch dazu, habe ich ein gutes Gefühl dabei, so ein richtig gutes Gefühl? Eher nicht. Finde ich ihn auf 12 viel zu niedrig? Ja, du sagst selber, es könnte sein, dass er nächstes Jahr dann wieder besser dasteht. Deswegen finde ich Platz 9 unterm Strich eigentlich ja fast richtig sozusagen. Also das kombiniert halt sowohl die positiven oder die Pro-Argumente und die Kontra-Punkte. Du hast von etablierten Quarterbacks gesprochen. Jetzt kommen wir erstmal zu jemandem, der noch nicht wirklich etabliert ist, wo wir auch wieder über Sample Size sprechen werden. Und wir kommen vor allem zu unserem ersten Stern. Das hattest du noch nicht erklärt, oder?
Ich glaube nicht, nee. Also wir haben einen, jeder von uns kann einen Stern, ein Star vergeben in seinem Ranking. Und das gibt im Endeffekt, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich das dann zusammen bastel, dann kriegt einfach jeder Quarterback je nach Platzierung einen Punktewert. Und der Stern soll so ein kleines Upgrade sein. Jemand, den wir besonders hervorheben wollen oder den wir vielleicht so einen kleinen Push noch geben wollen, der gibt einen halben Punkt mehr. Das klingt jetzt nach nicht viel, aber dadurch, dass wir ja dann häufiger irgendwie haben, ich habe ihn auf Quarterback auf 6 und du auf 4 und den anderen hast du auf 4 und ich auf 6. Und wenn dann aber irgendwie dieser Sternchen dabei ist, macht das sozusagen den Unterschied. Und das soll letztlich aber auch ein Zeichen sein für einen Spieler, den einer von uns eben hervorheben will.
Genau, wo man auch vielleicht ein bisschen erwartet, dass der andere ihn sehr niedrig haben wird, wo man dann nochmal so einen kleinen Tush-Push geben kann. Und es ist keine Überraschung, dass Jordan Love von den Green Bay Packers deinen Stern bekommen hat. Also, ich persönlich, ich gehe gleich mal feurig rein hier. Ich weiß nicht, ob man mit einer halben, sehr, sehr guten Saison drei Plätze über CJ Stroud sein muss, der immerhin eine ganze Saison auf zumindest einem hohen Level gespielt hat, auch wenn vielleicht nicht ganz auf dem Level, was Jordan Love in der zweiten Saisonhälfte gezeigt hat. Ja, dass Jordan Love nach dieser vor allem halben Saison in der Top 10 ist, finde ich auch absolut angemessen. Ich habe ihn auf 9, du auf 7 ja, mit Sternchen.
Ich wollte sagen, ich dachte ehrlich gesagt, als ich mein Ranking gemacht habe, ich müsste ihn mehr verteidigen. Und dann habe ich dein Ranking gesehen und du hattest ihn nur zwei Plätze tiefer als ich und sogar auch über Stroud. Da dachte ich dann,
aber so, nur okay, ein Platz.
Nur ein Platz, aber trotzdem, ja. Also ich glaube, es wird nicht viele aktuell geben, die Quarterback-Rankings machen, die Love über Stroud haben. Ich denke, die meisten also, hätten aktuell Stroud drüber.
Ich finde, ich habe lange darüber nachgedacht. Für mich sind sie auch sehr nah beieinander, wie gesagt. Aber ich habe mir dann noch mal die zweite Saisonhälfte genauer angeschaut. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich in diesem Podcast mal gesagt habe, diese zweite Saisonhälfte, wenn er das, was er in der zweiten Saisonhälfte gemacht hat, über die gesamte Saison gespielt hat, dann wäre der kein Scheiß in der MVP-Diskussion gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das alleine, CJ Stroud hat eine komplette Saison gespielt und war in meinen Augen nicht in der MVP-Diskussion. Und dann müssen wir uns auch noch mal überlegen, mit was für Passcatchern Jordan Love das geschafft hat. Mit einer U23 an Passcatchern. So, also ja, das ist quasi dem, also für andere ist das ein Practice Squad. Nicht was die Qualität angeht, sondern nur der Altersdurchschnitt.
Es gab halt keinen Fixpunkt. Es gab halt keinen Nico Collins, wenn wir jetzt auf Stroud gucken. Es gab keinen AJ Brown, wenn wir jetzt gerade über Hurts gesprochen haben. So einen Spieler gab es eben einfach nicht.
Genau, und dann, wie gesagt, konnte ich ihn aber nicht noch höher setzen, weil ich habe mich dann auch wieder daran erinnert. Und auch das, finde ich, kann man an den Zahlen und an den Statistiken gut festmachen, dass wir, wie gesagt, eigentlich nur diese halbe Saison gesehen haben und nicht mal nur das. Die erste Saisonhälfte, wenn ihr euch daran erinnert, und wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, das war ein sehr, sehr schlechter Take von mir, aber in dem Moment war es kein Hot Take. Ich habe nach der halben Saison gesagt, ich bin dann mit Jordan Love, das, was ich gesehen habe, reicht mir einfach nicht. Ich glaube nicht mehr dran. Ich habe ihn quasi schon abgeschrieben. Und ich sage es immer wieder gerne, ich habe keinerlei Gegenwind von Packers-Fans bekommen. Und
im
ich sag
Gegenteil,
mal so.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Ich habe Packers, ich erinnere mich da noch ganz genau dran, weil ich war ja noch auf dem anderen Dampfer, dass ich von Packers-Fans so Photoshops gesehen habe. Keine Ahnung, so nach Woche 5, 6, irgendwo in der Richtung, mit Caleb Williams im Packers-Trikot. So, an dem Punkt waren wir da nämlich.
Und Packers-Fans sind, die sind nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, mir zu sagen, dass sie anderer Meinung sind als ich. Ja, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Und da habe ich wirklich nicht eine Nachricht bekommen, nachdem ich diesen Take gemacht habe. Sprich, es war 0,0 ein Hot-Take. Es war nicht verwerflich, das so zu formulieren. Dass das am Ende ein schlechter Take war, 100%. Schäme ich mich auch, war halt einfach ein schlechter Take, so brauchen wir nicht drum herum reden, ist nicht gut gealtert. Aber in dem Moment war es nicht komplett absurd, was ich da gesagt habe. Und das zeigt für mich, wie schwach das erste halbe Jahr war. Und deswegen komme ich ihm schon sehr entgegen mit 9, weil es war, wie gesagt, eine MVP-like Performance in der zweiten Saisonhälfte, dafür allerdings aber auch eine sehr schwache erste Hälfte. Und dann bin ich eben so bei knapp über CJ Stroud rausgekommen, weil hier kann ich mir eher vorstellen, dass es nachhaltig war auf dem Niveau als bei CJ Stroud.
Ich würde es ein klein wenig relativieren, was den Zeitraum angeht, weil ich würde sagen, es war das erste Saisondrittel.
Packers ich weiß nicht mehr, wann ich genau diese Aussage getroffen habe.
Also es war in der Range. Also Packers hatten in Woche 6 ihre Bye und die ersten 5 Spiele waren also dieses. So, die ersten beiden, ja, das waren ja noch Chicago sein. Und Atlanta, da hat er noch super Stats gehabt teilweise. Aber hat man schon so gesagt, das ist aber eher das Scheme und so. Und dann kamen halt auch schlechtere Spieler dann. Und dann hat er ein paar Spiele, die richtig mies waren. Er hatte vor der Bye dieses Spiel gegen die Raiders, wo er 3 Picks geworfen hat. Und dann hatte er noch mal ein durchwachsenes Spiel nach der Bye. Und dann aber kam so der Schritt, der klare. Deswegen würde ich sagen, das erste Saisondrittel ist natürlich ein fairer Punkt, Sample Size, ganz klar. Ich gebe ihm dahingehend einen Benefit of the Doubt, weil ich es halt mir erklären kann. Also du hast diese Offense ja schon angesprochen, du hast U23 Offense genannt, diese unfassbar junge Offense, die wachsen musste, im Kollektiv und individuell die Spieler, inklusive Jordan Love selbst. Und ja, Jordan Love ist ein bisschen älter, aber es war seine erste Saison als Starter. wo man ja auch gerade die ersten Wochen super viele Fehler einfach gesehen hat von, keine Ahnung, Receiver ist nicht da, wo er hin soll. Quarterback ist irgendwie zu spät mit dem Read. Also, ne, da gab es ja super viele solche, würde man vielleicht als Abstimmungsfehler oder sowas bezeichnen, weil dieses Team einfach noch so wahnsinnig jung war. Und weil dann nicht nur ja dieser Schalter umgelegt wurde, eben so ab ungefähr Woche 8, Woche 9, sondern dann ja auch diese Konstanz reinkam, bin ich da schon ein Stück weit gewillt zu sagen, es war, oder ich kann es mir erklären. Und wenn man dann auf die Saison einfach guckt, die Production sich anschaut, auch die individuelleren Stats anschaut, ein paar habe ich mal rausgeschrieben. Also, auf die Saison gesehen, nur 5 Quarterbacks hatten mehr First Downs durch die Luft als Jordan Love. Zweite Saisonhälfte war nur Prescott drüber. Pressure-to-Sack-Rate war in der zweiten Saisonhälfte nur Allen besser unter den Startern. Und Pressure-to-Sack-Rate ist, finde ich, schon mal, wir haben es gerade bei CJ Stroud als einen negativen Punkt angemerkt. Ich finde, das ist so immer noch ein unterschätzter Quarterback-Stat, weil du, ein Sack ist so ein negatives Play für die Offense. Es ist kein Turnover, deswegen wird es nicht ganz so wie jetzt ein Fumble oder ein Interception dargestellt. Aber ein Sack ist einfach so häufig ein Drive-Ender. Da war er der zweitbeste Quarterback in der zweiten Saisonhälfte. Nur Justin Herbert war in der zweiten Saisonhälfte generell besser gegen Pressure als Love, wenn wir nach Stats gehen, wenn wir nach Grading gehen. Kein Quarterback hatte so viele Big Plays gegen Pressure ab Woche 10 wie Love. Und selbst auf die ganze Regular Season gesehen, also selbst wenn wir alles mit reinnehmen und mal PFF diese Big-Time-Throw-Percentage nehmen, gegen Pressure ist er auf Platz 3 ligaweit. Und immer noch, auch hier, ganze Saison betrachtet, immer noch gut, was Turnover-Play-Rate angeht, immer noch der siebtbeste Quarterback Pressure-to-Sack-Rate auf die ganze Saison. Oder war er besser als Stafford, besser als Prescott, besser als Trevor Lawrence, besser als Justin Herbert sogar, bei dem das ja so eine Key-Quality irgendwo ist. Und als ich jetzt eben, ich habe von Love mit am meisten jetzt nochmal mir angeguckt. Wenn Quarterbacks in einer wackeligen Pocket die Ruhe bewahren, gerade so dieses gerade genug zurückdriften können, dann die Flexibilität und das Armtalent haben, um den Ball noch rauszubringen. Und das ist jetzt nicht automatisch, heißt nicht automatisch, dann ist es ein Top-10-Quarterback. Aber ohne diese Qualität, ohne dieses Kreieren und diese Art von Kreieren, während die Play-Struktur intakt bleibt, weil man eben in der Pocket so gut ist, weil man diesen halben Schritt zurück machen kann, das killt nicht die Play-Struktur, weil du immer noch das Armtalent hast, dann off-Plattform den Ball wegzubringen. Ohne diese Qualität ist es, finde ich, schwer, ein Top-8-Quarterback in der NFL zu werden. Und Love hat das. Und er hat es in der zweiten, oder sagen wir so, ab Woche 8, Woche 9 ungefähr, hat das, finde ich, sehr, sehr konstant gezeigt. Und das für mich unterm Strich Pocket-Verhalten, ich mag seinen Arm, die Big Plays, der Touch bei Pässen, die er hoch ansetzt, damit sein Receiver ihn holen kann, wie er In-Structure spielt, wie er In-Structure kreieren kann. Dann Off-Plattform, auch mal als Runner, wenn nötig. Sie haben mir auch ein paar Designed-Runs gegeben, gerade in der Red Zone. Und ja, du kriegst ab und zu bei Love noch diesen gelegentlichen Accuracy-Patzer. Das kommt immer noch irgendwie einmal pro Spiel so mehr oder weniger vor. Aber auch das ist viel, viel besser geworden. Ich bin froh, dass du ihn im Endeffekt auch so siehst. Vielleicht ein bisschen niedriger als ich, aber letztlich in der gleichen Range. Ich denke, dass wir über Love in der kommenden Saison sehr schnell als Konsens-Top-10-Quarterback sprechen werden.
Also, bei mir ist relativ viel Projection, glaube ich, mit dabei. Also, zum einen der Credit für eine wirklich richtig gute zweite Saisonhälfte. Und ich weiß nicht, ob ich ganz mit, also bei dem Startpunkt des Aufschwungs, ob wir da einen Nenner finden. Ich habe gerade noch mal in mein Notizbüchlein geguckt. Ab Woche 12 kam hier regelmäßig die Erwähnung mit, wie gut die Offense und wie gut Jordan Love spielt. Vorher eher nicht. Aber darüber will ich gar nicht streiten. Ich bleibe trotzdem bei der Formulierung zweite Saisonhälfte, die einfach sehr, sehr gut war. Und die Projection, dass wenn er auch nur ansatzweise auf diesem Level, auf diesem Niveau weiter performt, dann gehört er hier nächstes Jahr ohne Diskussion rein. Deswegen bin ich halt so borderline Top 10 knapp drin, weil ich ihm das schon ein bisschen gebe. Von mir aus kann er dann die nächsten Jahre noch klettern oder das nächste Jahr dann klettern. Wenn er das Niveau hält, dann wird er klettern, dann muss er klettern. Wir haben es halt noch nicht über einen längeren Zeitraum als ein halbes Jahr gesehen. Und wie gesagt, Sample Size ist für mich ein relativ großer, wichtiger Faktor einfach in der Beurteilung oder ist ein wichtiges Kriterium für so ein Ranking.
Ich gebe dir mal einen Hot Take.
Ja, bitte.
Ich denke, und das ist vor allem auch für uns ein Hot Take, weil du bei dem anderen noch mal ein klein wenig höher warst oder bist als ich. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine Diskussion drüber haben könnten, ob Jordan Love besser ist als Joe Burrow.
Ja. Ja, ist ein Hot Take. es gab schon hottere. aber also so weit sind sie ja nun nicht mehr auseinander.
Das stimmt. Also das wäre für mich halt, ich habe jetzt Burrow genommen, für mich wäre das dann eben der Einstieg für Love, um ihn als Top 5 Quarterback zu ranken.
Genau, also ich glaube, die Diskussion ist, ist Jordan Love, oder die Frage ist, ist Jordan Love nächstes Jahr ein Top 5 Quarterback und nicht nur ein Top 10 Quarterback?
Ja, genau.
Und ich finde das noch hot, weil dafür gibt es, wie gesagt, ein paar Spiele Anhaltspunkte, mehr noch nicht. Ausschließen möchte ich es aber auch nicht. Also ich werde mich da jetzt nicht, ich werde dich nicht für verrückt erklären für den
Take. Wirst jetzt nicht mehr hart dagegen steuern, okay.
Nein, nee. Dafür war das halbe Jahr zu gut.
Ja.
Das war Platz 8, Jordan Love. Kommen wir zu Platz 7. Und das ist einer, der, wo ich finde, das fast unterm Radar so ein bisschen geblieben ist, wie gut die Saison war. Mhm. Und dass das tatsächlich einer seiner besseren Saisons der mittlerweile schon sehr langen NFL-Karriere war. Von ja. Matthew Stafford. Mein Platz 8, dein Platz 6, sind wir also relativ nah beieinander, treffen uns in der Mitte mit Platz 7. Mhm. Ich kann es relativ einfach sagen, der einzige Grund oder die einzigen Gründe, nee, eigentlich ist es nur ein Grund, wenn man es zusammenfasst, warum ich minimal tiefer bin als du. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie lange wir das noch so auf dem Niveau sehen, weil es gab Gründe, warum wir vor einem Jahr gesagt haben, ah, das könnte es gewesen sein mit Matthew Stafford. Na, mal schauen, die Rückenverletzung, wer weiß, wie lange. Mhm. Dann hat er uns alle Lügen gestraft, hat eine Top-Saison gespielt. Ich weiß nur nicht, wie nachhaltig das ist, wie nachhaltig dieser güldene Karriere-Spätherbst ist. Der Mann ist 36, hatte diverse Verletzungen schon. Das kann halt dann trotzdem immer noch ganz schnell gehen. Deswegen, also ich meine, das ist unser Platz 7. Das ist der, in unseren Augen der siebtbeste Quarterback der Liga. Es kann halt trotzdem dann nächstes Jahr auch dann nicht mehr ganz so gut aussehen. Und dann, glaube ich, ist er sehr schnell raus aus den Top 10. Das ist so mein kleiner Restzweifel, warum ich in Anführungszeichen nur auf 8 bin.
Finde ich fair. Das war auch einer von den, an die ich vorhin gedacht habe. Als
wenn der jetzt im Alter wäre von Jordan Love und so eine Saison gespielt hätte.
Ja gut, okay.
Wäre ich ein bisschen anders drauf.
Nee, das war einer der Quarterbacks, an die ich vorhin gedacht hatte, als ich gesagt habe, hier, wenn ein, zwei der etablierteren vielleicht dann abfallen. Jetzt muss ich eben sagen, wenige Quarterbacks haben mir letztes Jahr mehr Spaß gemacht als Stafford. So, ich finde, Stafford hat vielleicht, für mich wahrscheinlich die größte Summe an absurden Würfen. Wahnsinnig viele Big Plays, schwierige Bälle, Bälle in enge Fenster über die Mitte, diese ganzen tieferen Inbreaker in richtig enge Coverage, wo Puka Nacua natürlich auch geglänzt hat, diese Sideline-Shots, die er hatte aus der schwierigen Pocket. Und dann finde ich ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich rechne das schon auch ordentlich an, wir haben es gerade bei Love ja auch gesagt, wie schnell er mit seinen Receivern funktioniert hat, gerade vor dem Hintergrund, dass Cooper Kupp erst verletzt war und dann eigentlich nie auf seine normale Form so richtig kam. Und was er mit diesem Receiving Core gemacht hat. Und ja, Puka Nacua war dann klar eine tolle Entdeckung und so weiter, aber also, ohne jetzt spoilern zu wollen, für unsere Receiver-Folge, ein Top 10 Receiver ist Puka Nacua jetzt auch noch nicht für mich. Und ich finde, da muss man Stafford schon noch Credit geben für das, was er mit dieser Gruppe gemacht hat, was er mit einem Tutu Atwell da gemacht hat, irgendwie die ersten Wochen der Saison. Pocket-Verhalten ist einfach absolut Elite, für mich immer noch Top 5, was das angeht. Der Arm ist, wenn nicht Top 5, dann irgendwie Top 8. Ich würde ihn eher Richtung Top 5 wahrscheinlich schieben. Und bei Stafford finde ich es auch immer noch auffällig. Er nutzt ja den Arm nicht nur, um irgendwie diese, keine Ahnung, 50-Yard-Bomben runterzuwerfen, sondern bei Outroutes, sondern bei Crossern eben auch, um diese engen Fenster zu treffen. Vielleicht auch so diese Art, habe ich jetzt ein paar Mal auch gesehen, als ich nochmal ihn mir angeschaut habe, wo die Route, so hast du einen Crosser und die Route ist schon fast so ein bisschen weg, der Punkt ist eigentlich schon fast vorbei, aber er bringt den Ball eben trotzdem noch rein. Ich finde, Stafford ist im Moment vielleicht der beste Quarterback in der NFL, wenn es darum geht, Aggressivität mit verantwortungsvollem Umgang mit dem Ball zu kombinieren. Also wenige Turnover-Risiken, wenige Bälle in Coverage, wenige dumme Fehler.
Da kann ich
aber eben trotzdem die Big Plays.
Da kann ich dir auch zwei Zahlen mit unterstützend an die Hand geben.
Sehr gerne.
Weil, ich meine, wie lange spielt der Mann jetzt schon in der NFL?
15?
Ja, 15 hätte ich jetzt auch gesagt. Lange Karriere. Der hatte seinen Höchstwert in Big-Time-Throw-Rate seiner Karriere und gleichzeitig den besten Wert seiner Karriere bei Turnover-Over-the-Play-Rate. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, in Zahlen belegt.
Mhm. Wir sprechen ja gleich noch über andere Quarterbacks, die das nicht, diese Balance nicht so gut hinbekommen wie Stafford. Und einige der anderen, über die wir auch schon gesprochen haben, bekommen diese Balance nicht ganz so gut hin. Und einer, über den wir heute nicht sprechen werden, beziehungsweise wir haben vorhin kurz über ihn gesprochen, Brock Purdy. Purdy war ja auch so ein Beispiel. Der hatte viele Big-Time-Throws oder viele Big-Plays, viele auch einer, der eine wahnsinnige Production im vertikalen Passspiel hatte, vergangene Saison. Aber bei Purdy muss man eben ganz klar sagen, dass der tendenziell eher Glück hatte, was Turnover angeht, letztes Jahr. Und da eher mehr Risiken, mehr wackelige Bälle hatte, als jetzt zum Beispiel Stafford. Geno Smith auch so ein Beispiel. Geno Smith hatte letztes Jahr wie das Jahr davor, eine irre Anzahl an Big Plays, an schwierigen Pässen, an Downfield-Pässen, aber halt auch mehr Turnover-Bälle drin gehabt. Und Stafford hat, wie gesagt, für mich ist er im Moment wahrscheinlich der Beste, was die Balance von diesen beiden Dingen angeht.
Ja, also, weil das gerade ein bisschen komplex war. Matthew Stafford von allen Quarterbacks, von allen Starting-Quarterbacks, sagen wir es mal so, letztes Jahr hat er den höchsten Big-Time-Throw-Rate-Wert und den niedrigsten Turnover-Over-the-Play-Wert. Also wirklich, das eigentlich das Paradebeispiel von dem, was du haben willst.
Genau, ja.
Dementsprechend finde ich, ist wichtig, dass er hier mit dabei ist. Er gehört hierhin. Ich hoffe, noch ein paar Jahre länger. Wer weiß, wie gesagt, da habe ich so leichte Zweifel dran, wie lange die Karriere von Matthew Stafford noch geht. Ich wünsche mir, dass es noch ein paar Jahre geht.
Total, weil es macht ultra viel Spaß, ihm zuzuschauen. War jetzt auch wieder, ich meine, das war ein Take, den ich letztes Jahr auch schon hatte. Er war in meinen Quarterback-Rankings auch während der Saison eigentlich immer in dieser Top-8-Range. Und für mich im Moment ist er derjenige, der am nächsten an dieser Top-5-Spitzengruppe dran ist. Also ich habe ihn ja eben auf 6 gerankt. Ich habe ihn, dementsprechend der Erste außerhalb der Top 5, logischerweise.
Nein.
Aber vom Leistungslevel her, finde ich, ist er derjenige, der da am nächsten dran ist. Du hast natürlich völlig recht. Die Projection bei ihm, er ist älter als alle Quarterbacks, die ich jetzt in der Top 5 habe. Und du auch. Das heißt,
älter als alle in der Top 10.
Älter als alle in der Top 10. Das heißt, logischerweise muss man das so ein bisschen im Hinterkopf haben, gerade mit der Verletzungsgeschichte. Aber ich will erst mal sehen, dass der Drop-Off kommt. Der kann nächstes Jahr kommen, aber im Moment gehört er für mich noch da oben rein.
Reklame! Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame.
Kommen wir zu Platz 6. Und Platz 6 ist mein Stern des Quarterback-Rankings. Es ist mein Platz 5, Adrians Platz 9. Und die Rede ist von Dak Prescott, Dallas Cowboys Quarterback. Mir sind zwei Sachen unerklärlich.
Mir auch, aber fang du mal an.
Auch zwei Sachen?
Naja, doch, gut. Mehrere. Also Prescott über den allen ist ein Skandal. Aber fangen wir an.
Skandal, sagt er. Okay, pass auf. Dak Prescott ist unser Platz 6 im Quarterback-Ranking 2024. Und zwei Sachen habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe ja das Community-Ranking angesprochen, das es bei Discord gab. Wisst ihr, wo Dak Prescott da ist? Auf Platz 16 bei unseren HörerInnen. Was ist los bei euch?
Das ist zu niedrig, ja. Das ist zu niedrig.
Das ist viel zu niedrig. Aber wie kann Dak Prescott nach dieser Saison, die er gespielt hat, auf dem gleichen Platz bei dir sein, Adrian, wie im Jahr davor?
Weil ich verwende jetzt sein Argument gegen dich, weil wir die große Sample-Size bei ihm haben und wir wissen, was Dak Prescott ist.
Okay.
Wir wissen, was Dak Prescott ist. Das ist so ein bisschen, mein Kirk Cousins war jetzt, glaube ich, bei uns beiden nicht wirklich eine Überlegung Richtung Top Ten, auch durch die Verletzung und so und Alter und so weiter und so fort. Aber es ist so ein bisschen wie die Kirk Cousins-Thematik. Und Prescott ist für mich näher dran an diesem Tier als an den Top 8 oder an den Top, sagen wir, an den Top 6. So. Prescott ist super, was den ganzen mentalen Part des Spiels angeht. Da bin ich relativ sicher,
dass außer in den Playoffs.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Also, aber das ist alles, was so Lesen von der Defense, Pocket-Verhalten, mal als Scrambler was machen, toller Seamball, vielleicht der beste in der NFL. Ich mag die Decisiveness, mit der er spielt.
Mhm.
Für mich ist aber genau in dieser Benchmark-Gruppe eben drin. Mit Prescott hat man einen Quarterback, der gut genug ist, um viele Spiele zu gewinnen. Der auch die Spieler um ihn herum zu einem gewissen Grad besser macht. Aber gleichzeitig ist er nicht so gut, dass er ein Team mit merklichen Defiziten trägt. Und ich finde, das haben wir einfach zu häufig mit ihm gesehen. Das merkt man in den Playoffs, du hast gerade angesprochen, aber auch letztes Jahr wieder. Wo waren Dak Prescotts Monsterspiele? Das war gegen die Rams, das war gegen die Chargers, gegen die Giants, gegen die Commanders, gegen schlechte Defenses. Selbst die Rams waren im unteren Liga-Mittelfeld und die waren noch die beste Defense aus dieser Gruppe. Wo hatte er schlechte Spiele? San Francisco, Buffalo, in den Playoffs und dann gegen Arizona. Und Arizona, finde ich, ist ein gutes Beispiel hier, weil Arizona so eine Chaos-Defense war letztes Jahr. Arizona war eine Chaos-Defense, die in meinen Augen auch vom Quarterback, vom Playcaller, aber auch vom Quarterback, mehr Anpassungen in-game verlangt hat als viele andere Defenses letztes Jahr. Nicht qualitativ. Qualitativ waren die Cardinals-Defense, also was individuelle Qualität angeht, irgendwo im unteren, weiß ich, Bottom 5 oder so. Aber von der Anzahl an verrückten Dingen, die sie gemacht haben. Und ich will das nicht nur an Dak festmachen. Er ist immer noch Top 10 bei mir. Er ist meine Nummer 9. Aber gerade also vor allem die Playoff-Sache ist sowieso vielschichtiger, dass die Cowboys da immer wieder dann solche Probleme haben. Aber die Cowboys haben letztes Jahr in der Regular Season wie viele gute Teams mit guter Defense geschlagen? Die Jets, würde ich sagen, die waren halt eine gute Defense, aber hatten da schon keinen Quarterback mehr. Die Patriots würde ich ihnen noch geben. Auch die hatten keinen Quarterback. Aber sonst haben sie eben gegen die guten Defenses verloren. Im Jahr davor, Prescott hatte seine schlechtesten Spiele Woche 1 gegen die Bucks, als die Bucks noch hier Titelverteidiger und high waren und im Playoff aus gegen die Niners. Das waren wahrscheinlich die beiden besten Defenses, mit denen er es an den jeweiligen Punkten der Saison, mit denen er es insgesamt zu tun hatte. Wenn Dak on ist, das gebe ich dir total, dann kann er einer der 5-6 gefährlichsten Quarterbacks der NFL sein. Aber ich finde, wir haben in den letzten Jahren zu häufig gesehen, wenn die Umstände wackeliger werden, wenn die gegnerische Defense ein Top-Level hat, wenn er bestimmte Sachen mehr noch kompensieren muss, dass er das eigentlich ganz selten nur geschafft hat. Und deswegen gehört er für mich eher außerhalb dieser Top-8-Gruppe als rein in die Top-8-Gruppe.
Finde ich absolut faire Argumente. Ich finde auch den Kirk Cousins-Vergleich gar nicht so schlecht. Ich würde halt aber behaupten, dass wir von Dak Prescott aktuell von einem Spieler sprechen nach dieser Saison, wie die beste Version von Kirk Cousins. Nicht die Version jetzt mit einem Achillessehnenriss und
da würde ich mitgehen, ja.
Relativ hohem Alter, sondern die beste Version von Kirk Cousins.
Man könnte ja sagen, die haben ja beide letztes Jahr vielleicht die beste Saison ihrer Karriere gespielt. Cousins logischerweise kürzer, aber ich glaube, man könnte den Case machen, sowohl Cousins als auch Prescott hatten letztes Jahr die beste Saison ihrer Karriere.
Genau, und der eine ist halt schon, was ist er, Ende 30?
Ende 30, Cousins. 34, schon, oder? 35? 35.
35 ist er? Oh, Entschuldigung.
Jetzt mach mich nicht schwach, ich bin 36.
Also, versteht mich nicht falsch, aber Kirk Cousins wirkt älter als 35.
Ja gut, aber das liegt daran, dass er irgendwie diese komischen Hemden immer anhat und so.
Ja, 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 das ist seine ganze Attitüde, wirkt älter als 36. Ich finde halt, Dak Prescott, wenn wir ihn als beste Version von Kirk Cousins, als Prime Kirk Cousins betrachten, muss diese Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, auch irgendwie honoriert werden. Und ich finde, es gibt wenig Gründe, warum er nicht Top 5 nach dieser Saison sein sollte. Weil ich finde, dass auch andere nicht gerade durchweg überzeugen konnten oder halt zum Beispiel Jordan Love, CJ Stroud, die Sample Size einfach noch ein Fragezeichen ist. Dak Prescott war nach Purdy der zweitbeste Quarterback in Sachen Expected Point Added per Play letztes Jahr. Platz 3 in Passing Yards, Platz 1 mit 36 Touchdowns, Platz 1 mit anderen zusammen, was die Big-Time-Throw-Rate angeht. In Summe sogar die alleinige Nummer 1. Und nach Kenny Pickett übrigens, der nur halb so oft den Ball geworfen hat, hat er die niedrigste Turnover-Play-Rate. Und das, obwohl er nicht immer nur kurz gegangen ist. 27 Big-Time-Throws bei 20-plus Yards. Damit ist er Platz 2. 8,4 Yards durchschnittliche Targettiefe. Einer der besten Quarterbacks gegen Druck. Die meisten Passing Yards insgesamt gegen Druck. Ich fand, er war effizient und gleichzeitig war er nicht vorsichtig, sondern hat auch eine gewisse Aggressivität mitgebracht. Der hat Karrierebestwerte letztes Jahr in allen wichtigen Statistiken eigentlich gehabt. Und jetzt der Faktor, warum er für mich dann noch ein paar Plätze geklettert ist, weil er seit Jahren auf einem hohen Level spielt und jetzt ein Jahr auf einem sehr hohen Level, in meinen Augen. Wenn du auf die letzten 3 Jahre schaust, die zusammennimmst, nur Josh Allen und Patrick Mahomes haben in diesem Zeitraum einen höheren Expected Points Added per Play Wert als Dak Prescott. Ich finde einfach, dass er sich mit dieser Saison noch ein paar Plätze on top verdient hat und deswegen ist er bei mir am Ende in der Top 5 gelandet, weil halt so ein, zwei Spieler, zu einem kommen wir gleich noch, einfach mehr Fragezeichen mitbringen. Matthew Stafford bringt das Fragezeichen Alter mit. Jordan Love, CJ Stroud bekommen das, haben das Fragezeichen Sample Size aktuell noch. Und dann ist Dak Prescott irgendwie da drüber gelandet für mich.
Ja, ich sehe deine Punkte. Ich würde, für meinen Geschmack bewertest du da die letzte Saison zu sehr oder zu stark. Weil ich gehe ja mit. Letzte Saison war,
aber gesagt, die davor waren ja auch nicht Saison. Schlecht.
Nein, die waren
also
nicht schlecht,
so gut
genau.
Wie dieses Jahr, aber genau. Er war aber ja trotzdem schon Top 10 bei uns. Genau. Also es muss ja irgendwie honoriert werden, dass diese eine Saison schon noch mal ein bisschen besser war. So wie wir es honorieren, dass die halbe Saison von Jordan Love deutlich besser war als alles, was wir vorher von ihm gesehen haben.
Aber das ist ja ein Stück weit auch dadurch honoriert, dass er, also wenn halt andere Quarterbacks vor ihn klettern, während andere eben zurückfallen, ist es ja, ne, nur allein die Platzierung für sich betrachtet, verrät uns ja dann nicht so wahnsinnig viel. Für mich ist eben die, auch wenn ich jetzt nochmal durch die Spiele gehe, du hast die Big-Time-Throws gerade angesprochen. Wo waren die Spiele, wo er viele Big-Time-Throws hatte? Also sagen wir mal 3 oder mehr. Welches waren diese Spiele? Gegen welche Defenses? Das war die Eagles, katastrophale Defense. Das waren die Giants, katastrophale Defense. Das war Washington, katastrophale Defense. Das waren die Lions, katastrophale Passing-Defense. Und dann in den Playoffs gegen die Packers, weiß ich, wie sehr wir das Spiel gewichten wollen. An sich ja auch eine schlechte Defense. Und da aber war es ja dann auch am Ende irgendwie eine wilde Aufholjagd oder Versuch, irgendwie nochmal ins Spiel reinzukommen. Gehst mehr Risiken ein, da hat er auch mit seinen meisten Turnover-worthy Plays gehabt. Das ist das, was ich eben meinte. Diese Prescott ist für mich eben gut und du siehst es gegen Defenses, die mittelmäßig oder schlechter sind. Da siehst du es eigentlich immer. Da ist er verlässlich, da legt er gute Zahlen auf, da spielt er gut. Da ist er hat selten ein Spiel gegen eine schlechte Defense, wo Prescott mies spielt. Arizona letztes Jahr war so die prominente Ausnahme. Vielleicht sogar sein schlechtes Spiel letztes Jahr oder eins seiner schlechtesten. Und dann aber gegen die guten Defenses und Playoffs. Playoffs heißt nicht automatisch gute Defense. Wie gesagt, Packers, keine gute Defense unbedingt. Aber Playoffs kommen ja eben viele Faktoren mit rein. Vielleicht nochmal die Ecke mehr Vorbereitung vom Gegner. Du hast eine ganze Saison ein Tape dann an dem Punkt natürlich auch als gegnerische Defense von dem Quarterback. Und da war eben, wie viele gute Playoff-Spiele hat Dak Prescott? 1 vielleicht. Letztes Jahr gegen Tampa Bay fällt mir ein. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt noch irgendwie eins, aber in der Regel, die letzten Jahre waren ja eigentlich immer so, in den Playoffs kommen die Niners, da sieht er schlecht aus. Dann jetzt dieses Packers-Spiel, da sah er okay aus vielleicht. Und das irgendwo fasst für mich auch zusammen. Und selbst der Punkt, guter Kirk Cousins-Outcome, wenn man so will, ist für mich ja aber, der Best-Case Kirk Cousins ist für mich halt der 9. Quarterback in der NFL. Der Best Case für Cousins ist so diese Borderline Top 10. Und da ist Prescott für mich irgendwie drin. Und ich. Vielleicht muss ich ihn nach der Kommission noch mal anders bewerten.
Ceiling Platz 9.
Für Cousins?
Ach so, ich rede von Prescott. Ja, okay.
Also Best Case Cousins, hat mir vorher so gesagt, das war jetzt Prescott irgendwie gerade. Und das ist für mich irgendwie so es hängt der 8-9. Quarterback in der NFL.
Eine Platzierung hängt natürlich aber auch immer von der Konkurrenz ab. Und ich finde,
klar,
dass hinter den Top 4, in meinen Augen, hinter den Top 4 haben alle entweder eine schwächere Saison gespielt als Dak Prescott oder eine bessere, aber deutlich weniger Sample Size.
Da würde ich mitgehen. Also du kannst
Stafford so ein bisschen in Klammern, weil Stafford hat eine sehr gute Saison gespielt und wir haben eine große Sample-Size. Aber da, wie gesagt, da gibt es andere Fragezeichen.
Aber in der Argumentationslinie müsstest du ja dann zum Beispiel ein Tua deutlich höher ranken.
Warum?
Na, der war letztes Jahr.
Der hat in Sachen Total Stats hat er noch bessere Zahlen, ja, das stimmt. Aber da finde ich die Umstände, über die wir jetzt noch gar nicht bei Prescott gesprochen haben, gerade was Playcalling angeht, was Playmaker angeht, natürlich hat er einen CeeDee Lamb, aber ansonsten, und eine gute O-Line, aber ansonsten, also die Umstände bei den Dolphins halte ich für Tua für
auf jeden Fall. Ich wollte jetzt einfach
ungemein
mal nur,
besser.
Also so einen Namen reinwerfen, weil du hast Tua, ich weiß nicht, Top, hast du überhaupt Top 15? Ich glaube 15 oder sowas hast
knapp, du. Knapp, glaube ich, ja.
Ja, ich auch. Also ich hatte ihn, glaube ich, 16, du hast ihn, glaube ich, 15, irgendwie so. Ja. Und also bei dir liegen ja wirklich dann.
Habe ihn auch auf 16. Hab ihn
10
auf
Plätze 16. oder so zwischen den beiden. Das wäre dann ja so meine Frage, ob du dann nicht Tua sozusagen mehr höher ranken müsstest, weil er ja auch eine sehr, sehr gute letzte Saison hatte. Wo ich, wie gesagt, stimme ich dir voll zu. Prescott hat da eine tolle vergangene Saison gespielt.
Tua hatte eine letzte gute Saison, aber nochmal das Argument bei Dak Prescott, der hat jetzt schon mehrere Jahre auf, in meinen Augen, Top 10 Level gespielt und jetzt eins deutlich über, also deutlich besser noch als einfach nur Top 10. Und Tua nicht. Tua hat eine sehr gute Saison.
Stimme ich dir zu, ja.
Deswegen, das spielt da ja halt schon mit rein. 10 Plätze wirkt dann vielleicht viel, betrachtet auf die eine Saison. Und ich glaube auch, dass es einige Quarterbacks hinter Dak Prescott gibt, die nächstes Jahr wieder vor ihm landen können, je nachdem, wie auch die Saison für Dak Prescott läuft, aber die das Potenzial haben oder ein höheres Ceiling haben. Mhm. Aber ich finde, nach dieser Saison hat keiner mir irgendwelche Argumente geliefert, ihn über das Dak Prescott zu setzen.
Das Gute ist, wir kriegen ja nächstes Jahr den Test. Also,
aber eine Sache möchte ich noch nachfragen.
Ja.
Wir haben gerade die Umstände kurz angesprochen im Vergleich zu den Dolphins. Da sind wir uns einig, die sind bei den Dolphins viel, viel besser.
Ja.
Sowohl die Playmaker als auch das Playcalling.
Offensive Line ist natürlich schlechter, aber ja.
Ja, okay, ja. Wie gut sind die Umstände bei den Cowboys letztes Jahr gewesen und werden sie nächstes Jahr sein? Weil ich finde, es gibt, also die sind nicht schlecht, aber gut sind die auch nicht.
Ja, ich würde sie schon. Wäre jetzt interessant, mal so ein Quarterback-Umstände-Ranking zu machen. Vielleicht ist das irgendwann noch ein Off-Season-Punkt. Weil ich würde sie wahrscheinlich schon so Top 10 einsortieren. Die Offensive Line ist ja an sich, war ja echt gut über weite Strecken.
Mhm.
Und du hast einen Top 5 Receiver mit CeeDee Lamb und du hast einen, du hast zumindest.
Aber er ist auch der einzige.
Ist der einzige.
Gewesen und auch nächstes Jahr.
Genau. Nee, ich rede jetzt nur über letztes Jahr erstmal. Ich finde, du hast eine solide Nummer 2 mit Brandon Cooks. Und dann hast du eben so ein paar ergänzende Playmaker, Jake Ferguson und so weiter und Tony Pollard letztes Jahr.
Ja.
Ich glaube, das war das, worauf ich gerade hinaus wollte. Nächstes Jahr wird viel, viel schwieriger, denke ich, weil die Lions, sie haben ja da mehrere Starter verloren, versuchen zwei Rookies wahrscheinlich einzubauen. Das Playmaker-Arsenal ist nicht besser geworden. Das war ja das ganze große Thema Cowboys Offseason, All-In, Fragezeichen, nicht so wirklich. Das heißt, ich denke, die Situation für Prescott wird eine ganze Ecke schwieriger. Und ich denke, dass sich das dann auch drastisch bemerkbar machen wird in seinen Leistungen und er tendenziell eher wieder in diese Platz 9, Platz 10 Richtung fällt, auch in unserem Konsens-Ranking nächstes Jahr, als dass er diesen Platz da verteidigen kann.
Ich wäre überrascht, wenn er bei mir nächstes Jahr auch noch auf Platz 5 ist, gebe ich komplett zu.
Mhm.
Gleichzeitig bin ich aber eben auch der Meinung, dass es daran liegen wird, dass andere einen Schritt nach vorne machen oder mehr Sample Size auf einem besseren Niveau liefern.
Also das heißt, du denkst schon, dass Prescott ungefähr dieses Level aber behält dann? Oder denkst du, Prescott spielt auch schlechter?
Ich wüsste nicht genau, also es gibt so ein paar Faktoren, die hast du auch gerade angesprochen, die dafür sprechen könnten, warum es etwas schlechter wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel schlechter wird. Nee.
Okay. Ich denke, wir werden
also schon ein bisschen ein kleines Downgrade vielleicht, ja. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, der Mann ist im Contract hier.
Ja, ich wollte es gerade noch sagen. Das wäre mein letzter Punkt gewesen.
Der Mann ist im Contract hier.
Das stimmt.
Wie gesagt, ich vergesse immer wieder, ob es dieses Phänomen jetzt statistisch gibt oder nicht. Gehen wir mal davon aus, dass Dak Prescott alles in die Saison legen wird, um einen möglichst guten Vertrag zu unterschreiben, wo auch immer das sein wird.
Vielleicht gehen wir full circle und er geht zu den Dolphins.
Und dann zeigt er, dass er besser ist als Tour bei den Dolphins.
Ja.
Also, Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so für ausgerechnet Dak Prescott die Lanze brechen soll, weil ich bin jetzt nicht als Dak Prescott-Fan bekannt, würde ich behaupten. Bin ich, glaube ich, auch nicht. Aber ich finde, ich habe das schon vermutet, dass ich hier mich einsetzen muss nach dieser Saison für Dak Prescott.
Ja, hast du ja auch dein Stern strategisch platziert.
Natürlich, komplett strategisch. Also, Platz 6 finde ich gut. Platz 6, Dak Prescott. Übrigens für alle, die es interessiert, im Pro Football Focus Quarterback Ranking auch auf Platz 6. Naja, weiß ich nicht, wo da der Skandal sein soll. Hm. Platz 5, Justin Herbert, LA Chargers. Mein Platz 6, dein Platz 4. Und ihr wisst ja alle, ihr hört einen Justin Herbert Believer Podcast seit jeher. Und Adrian ist auch noch voll on board, würde ich sagen, mit einer Top 4 Platzierung. Ja. Ja. Ich glaube auch noch dran, theoretisch, weil ich habe ihn ja nur 2 Plätze dahinter. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ein bisschen meine Geduld schwindet. Sie schwindet. Minimal. Mhm. Immer noch in einem sprechenden Rahmen. Immer noch Top 6 Quarterback. Das ist einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga. Wenn wir nach Talent gehen, vielleicht sogar Top 3. Top 4 finde ich schon angemessen. Aber wir machen halt kein Ranking, welche Quarterbacks theoretisch am besten sein könnten. Mhm. Und welchen Satz hast du vorhin gesagt? Wo habe ich gesagt, merk dir den Satz mal?
Ich will es noch mal sehen bei Jalen Hurts.
Ich will es noch mal sehen bei Justin Herbert. Weil, ja, es haben sich Dinge verändert. Also, Targettiefe haben wir immer wieder drüber gesprochen, dass der nur kurz geht. Targettiefe ist krass hochgegangen bei Justin Herbert. Big-Time-Throw-Rate ist hochgegangen. Und das in bestimmt nicht optimalen Umständen, wo wir gerade viel über Umstände gesprochen haben.
Definitiv nicht.
Trotzdem konnte ich ihn nicht oder kann ich ihn nicht Jahr für Jahr Top 4 ranken, wenn mindestens 4 andere Jahr für Jahr mehr zeigen, mehr liefern, mehr Output haben. Und die Frage muss natürlich dann auch sein, wenn wir bei allen gucken, wie könnte es denn nächstes Jahr sein, die Umstände, also werden die besser? Wir wissen es nicht. Das vielleicht mit dem neuen Staff könnte das ein bisschen besser werden, aber ohne einen einzigen erfahrenen Passcatcher, wie viel besser werden die Umstände, wie viel besser wird Justin Herbert am Ende unterm Strich performen als die letzten Jahre? Und da habe ich halt so ein bisschen meine Zweifel, dass wir vielleicht immer noch einen sehr guten Justin Herbert sehen, aber irgendwann muss halt auch mal mehr kommen. Weil es gibt andere Quarterbacks, die auch noch vor ihm sind, die auch aus etwas schlechteren Umständen immer noch bedeutend mehr rausgeholt haben.
Ich finde aber, in welchem,
also für mich gibt es keinen. Es klang gerade so, als hätte ich ihn außerhalb der Top 10 gerankt. Ja, wie gesagt, also alles im Rahmen. Ne? Platz 6, Platz 6, Leute.
Ich finde, bei Herbert, gerade letztes Jahr, er hatte, finde ich, nichts, was Umstände angeht. Nirgendwo war er Top 12. Offensive Line war untere Liga-Hälfte. Mhm. Wide Receiver Core war Keenan Allen und sonst nichts. Run-Game war das Schlechteste in der NFL. Play-Caller war okay, irgendwo Liga-Mittelfeld. Eigene Defense war nix. Auch da kam kein Support. Also in allen Punkten war er irgendwo unter, also was Umstände angeht, finde ich, war er unterdurchschnittlich, abgesehen vielleicht vom Nummer-1-Receiver. Aber selbst da, Keenan Allen, also ich glaube, du hast doch dein Receiver-Ranking noch nicht gemacht. Ich denke nicht, dass er in unserer Konsens Top 10 sein wird. Und wahrscheinlich auch nicht wenn wir eine Top 12 machen würden, wäre er wahrscheinlich auch nicht drin. Also auch der Nummer-1-Receiver ist tendenziell eher unterdurchschnittlich gewesen. Mhm. Für mich war es so, dass Herbert letztes Jahr ein paar Spieler hatte, die zusammengefasst haben, zum einen, wie gut er ist, warum er gut ist, was sein Spiel ausmacht. Mhm. Und aber eben auch, wie brutal der Druck auf ihn ist, dieses gesamte Ding zu tragen. Herbert hat letztes Jahr 12 Spiele komplett gemacht, bevor er sich in Woche 14 verletzt hat. In diesen 12 Spielen hatte er 8-mal mehr als 40 Dropbacks. Das mal einzuordnen. Brock Purdy hat letztes Jahr 19 Spiele gespielt. Der hatte 2 Spiele mit über 40 Dropbacks. Das eine war gegen Green Bay in den Playoffs und das andere war Super Bowl gegen die Chiefs.
Gut, Brock Purdy ist aber auch nicht steht jetzt nicht zur Debatte als Top 5, Top 6 Quarterback.
Nee, aber ich will nur mal unterstreichen, wie sehr er dieses Team wöchentlich quasi tragen muss.
Ja.
Das Skillset für mich ist unverändert. Elite-Pocket-Verhalten, Passing-Skills, gerade was die Konstanz eben underneath angeht, Er kann diese Volume schultern, er hat den Arm, um das Feld auch zu öffnen. Du hast gesagt, letztes Jahr haben wir es endlich auch mal wieder mehr im vertikalen Passspiel gesehen. Ich habe ein Spiel, das bei mir ist mir besonders hängen geblieben bei Herbert letztes Jahr. Das war da, zufällig auch eins, was ich live gemacht habe, gegen die Vikings. Und das war dieses Spiel, wo die Vikings versucht haben, ihn in Grund und Boden zu blitzen, die Chargers absolut nichts am Boden machen konnten und Herbert quasi mit dem Quick Game das Run Game ersetzen musste, bei jedem anderthalbsten Snap oder so den Blitz schlagen musste und am Ende 49 Dropbacks hatte, 85% seiner Pässe angebracht hat für über 400 Yards, 3 Touchdowns, kein Pick. Das war so ein Spiel, wo es bei mir wieder, als ich da jetzt nochmal zurückgegangen bin, nochmal gesehen habe, wie brutal der eine Offense tragen kann. Das Spiel gegen die Packers war, ich glaube, ich habe das sogar geschrieben, dann damals in meiner Kolumne nach dem Spiel, nach der Woche, eins der besten Quarterback-Spiele in der vergangenen Regular Season. Das Spiel gegen Detroit die Woche davor. Elite-Level. Und für mich war es dann zu häufig so, dass die ganze Offense auf ihn abgeladen wird und es einfach nicht viele Quarterbacks in der NFL gibt, die das stemmen können, so wie er das dann immer noch konnte letztes Jahr. Der Output, da bin ich voll bei dir. Wir haben, also ich glaube, es ist jetzt an dem Punkt, ist es kein Spoiler mehr, das zu sagen. Wir werden aber gleich noch über ihn sprechen. Der Output ist nicht da, wie er sein sollte, und es ist so ein bisschen die Trevor Lawrence-Konversation für mich. Weil ich den Quarterback eigentlich als, wenn ich nur den Quarterback anschaue und sehe, was er Woche für Woche machen muss und was er liefert, für mich ist es immer noch einfach Lawrence Top 10 und Herbert Top 5. Du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, jetzt geht er irgendwie in seine fünfte Saison. Fünfte Saison, oder? Herbert, ja, ich glaube, fünfte Saison. Und wir haben einfach die Erfolge noch nicht so gesehen, wie man sie bei so einem Talent dann irgendwann sehen müsste. Fair, kann ich auch nicht dagegen argumentieren. Für mich ist es immer noch die.
Es ist halt so ein Warten.
Ja.
Warten auf Godot oder warten auf Justin Herbert halt in dem Fall. So warten auf. Ja, wir sehen alle, wie gut du bist. Aber wir können nicht jedes Jahr wieder sagen, ja, aber wenn die Umstände besser werden. Ja, solange die Umstände nicht besser. Also weißt du, das ist.
Voll.
Das ist so unbefriedigend. Ja. Und dann tue ich mich halt schwer, andere, die dann vielleicht in zugegebenermaßen etwas besseren Umständen, aber deutlich mehr halt Output haben, Erfolg haben, die dann hinter Justin Herbert zu setzen, dauerhaft. Ja. Also
ich halte auch die kommende Saison da echt so ein bisschen für richtungsweisend. Natürlich nicht im extremsten Fall jetzt, aber
weil die Umstände halt auch wahrscheinlich genau, weil
die Umstände
nicht so
immer noch,
viel besser
immer noch
werden.
Wackelig sind und so. Aber wenn der Effekt von Harbaugh und dem neuen Coaching-Staff irgendwie da ist, dann sollte auch der Output von Herbert da sein. Wenn Herbert auf dem Level spielt, das er letztes Jahr hatte, sollte der Output besser sein dieses Jahr als letztes Jahr. Und wenn das nicht passiert, dann ist es nochmal ein Thema für in einem Jahr.
Wovon wir ausgehen können, ist, dass er weniger Spiele mit über 40 Dropbacks haben wird.
Richtig. Und das
ziemlich sicher
kann dann auch mal vielleicht helfen, ja.
Ja, oder einfach die Production sieht dann, also die Leistung ist vielleicht die gleiche, aber dann geht die Production auch noch mal runter.
Oder die Effizienz geht halt hoch, das kann ja auch passieren. Ich meine, wir reden immer noch über einen Quarterback, der letztes Jahr zum Beispiel unter 7 Yards pro Pass hatte, was aber eben daran liegt, dass er diese absurde Volume einfach hatte. Herbert hat ja im Prinzip 12,5 Spiele gemacht und hatte in diesen 12,5 Spielen 520 Dropbacks. Das ist, also, ich versuche zu sagen,
also Lamar Jackson hatte weniger in 18 Spielen.
Ja, okay, ja, Lamar Jackson ist dann vielleicht das andere Extrem. Ich suche jetzt gerade mal ein gutes Beispiel.
Ich finde dir noch einen, keine Sorge, warte. Ich finde dir noch einen, und zwar kann ich dir sagen, Matthew Stafford hatte so viel in 15 Regular-Season-Spielen.
Ja, zum Beispiel, ja, stimmt, ja, zum Beispiel. Gino hatte in 15 Spielen 30 weniger. Dropbacks mehr. Purdy haben wir schon gesagt.
Entschuldigung, ich bin bei Passversuchen. Wir reden über Dropbacks, okay.
Dropbacks, genau, ja. Purdy hatte sogar unter 500 in der Regular Season.
Ja.
Das ist einfach nicht zu unterschätzen, denke ich, wenn wir darüber reden, was von einem Quarterback verlangt wird. Und da hoffe ich schon so ein bisschen für ihn, damit auch die Konversation bei ihm vielleicht sich ein bisschen weiterentwickeln kann, dass die Offense als Gesamtes besser funktioniert und er eben nicht mehr jede Woche alles machen muss.
Lass uns weitermachen mit Platz 4. Also Justin Herbert nur noch mal fürs Protokoll auf Platz 5. Platz 4 ist auch einer, wo wir es mal wieder sehen wollen. Naja gut, so schlimm ist es auch nicht. Also Joe Burrow, Cincinnati Bengals, hatte schon so ein bisschen ein kleines Down-Year, was aber vor allem daran lag, dass er angeschlagen in die Saison gegangen ist und ab Woche 12 wieder verletzt raus. Ja. Da kann er jetzt individuell nicht wahnsinnig viel für. Mein Platz 4, dein Platz 5, da sind wir uns also ziemlich einig. Ich finde halt, dass wenn er dann gespielt hat, war er auch nicht auf dem Level wie die Jahre davor. Wie gesagt, da muss man die Verletzung.
Ja, ich finde, letztes Jahr muss man fast ein bisschen ausklammern bei Burrow.
Ja, du hast das die ist sehr schwierig, das einzuschätzen.
Das war ja auch ein Thema die ganze Saison über, eigentlich die ersten Wochen, wo wir immer gesagt haben, man sieht halt, dass der nicht bei 100% ist. Und Burrow, das ist, wenn man, finde ich, wenn man einen Take mitnehmen will, dann würde ich sagen, man hat eben dann doch die Limitation gesehen, was Talent, Armstärke angeht. Weil Burrow hat nicht den Arm, den die anderen Quarterbacks in unserer Top 5 haben. Das ist einfach so. Und wenn dann eben er nicht seine Mechanics voll ausspielen kann, weil die Wade angeschlagen ist, fällt es ihm eben schwerer, das zu kompensieren. Ich meine, das Extrembeispiel ist natürlich Mahomes, der mit einem halben Knöchel ein Super Bowl spielt, solche Geschichten. Das ist dann einfach doch nochmal, da sieht man, finde ich, dann doch nochmal physische Unterschiede. Mhm. Aber selbst da würde ich bei Burrow eben sagen, also um es nochmal zusammenzufassen, also diese Timeline. Kommt angeschlagen in die Saison, furchtbare Woche 1 gegen Cleveland, dann schleppt er sich so ein bisschen durch, dann geht die Verletzung nochmal auf, dann haben sie die Bye-Week, oder ich glaube, es war die Bye-Week, auf jeden Fall kommt, also so ab Woche 8 kam er dann, ich glaube, es war Bye-Week und dann kam er Woche 8 gegen die Niners. Mhm. Hatte sein bestes Saisonspiel. Die Woche drauf gegen Buffalo. Nachgelegt, nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel. Also der Trend war ja eigentlich schon wieder da, und dann hat er sich halt wieder verletzt. Und das ist wegen, ich habe die Saison tatsächlich fast so ein bisschen ausgeklammert in meiner Bewertung, weil ich finde, du kannst nicht viel mitnehmen aus der letzten Saison.
Genau, und deswegen habe ich ihn auch relativ hoch belassen. Er war letztes Jahr unser Konsens Nummer 3 Quarterback. Es gab halt einen in meinen Augen, der ihn klar überholt hat dann. Aber mit dem Wissen darüber, was Joe Burrow die letzten Jahre gespielt hat und zu was er in der Lage ist, wenn er fit ist, muss man ihn in den Top 5 lassen. Haben wir beide auch. Du hast Justin Herbert über Joe Burrow. Das konnte ich halt nicht ganz mitgehen, weil beide nicht die volle Saison gespielt haben und Joe Burrow dann halt für mich letztes Jahr auch schon über Herbert war und dementsprechend da dann auch geblieben ist. So krass fand ich Justin Herbert letztes Jahr nicht, aber ja, es ist halt super schwierig, ihn zu beurteilen. Da wird, auch bei ihm, wird das nächste Jahr, glaube ich, sehr, sehr entscheidend sein, wie er sich einpendelt. Bleibt er in den Top 5, fällt er raus, aus welchen Gründen auch immer. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil bei ihm kann man sagen, die Umstände bleiben eigentlich gut, ne?
An sich ja. Also man kann bei ihm ja auch über die Offensive Line natürlich auch sprechen. Da haben sie nachgelegt. Sie haben perspektivisch
auch nachgelegt. Ich meine im Vergleich zu, zu Herbert. Den Bengals. Nicht im Liga-Vergleich, sondern seine Umstände im Vergleich
zum
Vorjahr.
Ach so, ja. Ja, würde ich schon sagen. Immer noch eines der besten Receiver-Duos der Liga. Tendenziell eher eine bessere Receiver-Gruppe vielleicht. Selbst ohne Tyler Boyd, sie haben auf jeden Fall mehr Optionen. Und die Line ist immer noch Die Line ist, was sie ist, aber vielleicht sogar auch besser als letztes Jahr. Also, ja.
Müssen wir noch mehr zu Joe Burrow sagen, oder sollen wir
Ich hab quasi die gleichen Kritikpunkte bei ihm wie vor 3-4 Jahren. So, er will manchmal zu viel, kassiert dann auch mal Sacks. Er hat nicht, wie gesagt, diese Top-Tier physischen Talente, wie jetzt Mahomes, Allen, Lamar oder auch Herbert, was den Arm angeht. Aber ja, also ich gehe davon aus, wenn er fit ist, dass er weiter für mich ein Top-5-Quarterback sein wird. Ob es dann auf 3, 4, 5 ist, aber irgendwo da, denke ich, bleibt da erstmal.
Top 3 könnte schwer werden, könnte ich mir vorstellen, weil ich finde, die Top 3 setzen sich noch mal so ein bisschen ab. Zumindest erwarte ich das. Wir haben auch keinen Platz 3, denn wir haben einen geteilten Platz 2. Wir haben sie genau umgedreht. Einer davon ist die Nummer 2 des Vorjahres, Josh Allen. Er ist deine Nummer 2, meine Nummer 3. Und Josh Allen, Buffalo Bills, hat fast underrated mal wieder eine absolute Top-Saison gespielt. Ich weiß nicht, ob die meisten so mit dem Gefühl aus dieser Saison gegangen sind, weil es halt für die Bills unterm Strich nicht so gut lief. Aber in quasi jeder Statistik, die man sich raussucht, mindestens Top 5 im Liga-Vergleich, wenn nicht Top 3. Etwas inkonstant halt vielleicht in Summe. Das trübt auch so ein bisschen das Bild von Josh Allen, von dieser ganzen Saison. Sehr viele Turnover, aber auch die zweitbeste Big-Time-Throw-Rate bei Turnover-Worthy-Play-Rate hat er sein Karrierebestwert. Karrierebestwert, wohlgemerkt.
Das ist halt crazy. Die Turnover passen eigentlich nicht zu dem, was er gespielt hat. Und ich finde, das prägt das Bild bei Allen zu sehr. Ja, ich glaube, das hatten wir auch mal in der Saison. das genau,
kann man übrigens bei Jalen Hurts auch sagen. Habe ich leider vergessen in der Argumentation. Da sieht's, das ist das Verhältnis auch ein bisschen seltsam.
Ja, ich glaube, die Turnover hatten wir, glaube ich, gar nicht. Turnover Hurts hatten wir, glaube ich, gar nicht.
Genau, da waren nämlich sehr viele Turnover, aber Turnover die Play Rate, wo auch nicht nur schlechte Pässe, sondern auch natürlich Fumbles eine Rolle spielen, ja. Aber trotzdem ist der Wert bei Turnover-worthy Playrate auffallend niedrig, wenn du es mit den Interceptions oder den generellen Turnovern vergleichst.
Ja, oder auch im Liga-Vergleich.
Das ist bei Josh Allen auch der Fall.
Also bei Allen auch der Liga-Vergleich, finde ich. Also 3% Turnover-worthy Playrate, wenn wir das jetzt mal als einfach mal als Set nehmen.
Das ist gar nicht so niedrig. Also es gibt einige, die sind niedriger.
Genau, aber es ist so ein Mittelfeld.
Aber für Josh Allen ist es halt niedrig.
Ja, und vor allem, Allen kriegt ja, hat jetzt halt, hat ja diesen Ruf jetzt einfach, und das fing ja, war es dann natürlich auch Worst Case, Woche 1 gegen die Jets, er hat dann, ich glaube, es waren 3 Picks, also richtig blöde Turnover, die sich auch das Spiel gekostet haben. Und ich hatte so den Eindruck, davon ist er nie weggekommen, was so die öffentliche Wahrnehmung angeht. Aber wenn du dir die Turnover über die Playrate anschaust, das ist gleich auf mit Mahomes, mit Stroud. Purdy hatte eine höhere, Tua hatte eine höhere, Lawrence hatte eine höhere. Aber vor allem bei Tua und Purdy ist das Narrativ längst nicht so turnover-kritisch, weil eben weniger Interceptions daraus entstanden sind. Und bei Allen, finde ich, reden wir letztlich über eine Handvoll saublöder Interceptions, um es ganz klar zu sagen, die das Bild aber zu sehr prägen. Vor allem, wenn man eben sieht, dass der, du hast gesagt, eigentlich wieder eine Top-3-Saison mindestens gespielt hat auf der Position. Für mich ist er, was das Komplettpaket angeht, zusammen mit Lamar Jackson, der eine Quarterback, also das sind die beiden Quarterbacks, die Mahomes zumindest Jahr für Jahr herausfordern können. Allen ja auch ein richtig gefährlicher Runner. Der hatte letztes Jahr inklusive Playoffs 18 Rushing-Touchdowns. Der hatte die zweitmeisten Rushing-Yards unter Quarterbacks, hinter Lamar. Und als Passer natürlich. Ich finde auch hier, jetzt wenn wir die Zahlen dann dahingehend auch einordnen, die Aggressivität ist bei ihm eh immer da. Die wir jetzt zum Beispiel bei Herbert gesagt haben, die fehlt uns manchmal. Allen ist das definitiv kein Problem. Und das Verhältnis eigentlich ist okay. Auf die gesamte Saison gesehen, auf die gesamten, weiß nicht, was hatte, 650 Dropbacks oder was gesehen, in der Regular Season, ist das Verhältnis auch okay. Die Turnover waren halt einfach so doof. Manche, weil die Entscheidung richtig blöd war, manchmal, weil das Timing richtig blöd war und sie dann irgendwie ein Spiel gekostet hat. Aber, also, in meinen Augen ist da das Narrativ teilweise nicht bei uns, wir sind ja relativ gleich auf hier, aber in der öffentlichen Wahrnehmung bei Allen deutlich, deutlich drüber. Und für mich ist auch Mahomes die klare 1 und Allen die 2. Und dann finde ich, dann gibt es für mich eine klare 3 sozusagen. Deswegen, ich habe es so rum aufgeteilt und ja, doch schon. Insgesamt sehe ich bei Allen zu viel als Passer. Wir reden jetzt hier über Allen oder Lamar Jackson letztlich. Ich sehe bei Allen zu viel als Passer, wo ich einfach sage, das hebt ihn dann doch noch mal ab, auch wenn Lamar Jackson natürlich der Nummer 1 Running Quarterback ist.
Dass ich in diesem Podcast mal für Lamar Jackson argumentieren muss.
Auch wild, ja.
Zeiten ändern sich. Meine 2, deine 3, deswegen geteilt mit Josh Allen auf Platz 2. Der MVP des vergangenen Jahres, zum zweiten Mal MVP geworden. Und für mich ist er halt auf der 2, weil ich finde, das war ein Jahr, wo es einige Top-Passing-Quarterbacks gab, die jetzt nicht komplett überzeugen konnten. Wir haben ja schon über alle eigentlich gesprochen. Joe Burrow, ja, lag an Verletzungen, aber ist jetzt nicht so, dass er einen umgehauen hat. Justin Herbert, haben wir auch drüber gesprochen. Und dann wird's, finde ich, schon dünn, was Quarterbacks angeht, die überhaupt in diese Regionen kommen können. Und da, finde ich, hat sich Lamar Jackson halt mit dem letzten Jahr nochmal wieder neu positioniert sozusagen für mich. Und das war das, was ich meinte. Ich bereue meine Position aus dem letzten Jahr, die deutlich niedriger war. Ich finde nämlich, dass diese Top-Passing-Quarterbacks, die nicht überzeugen konnten, halt nicht super weit vor Lamar Jackson waren, wo ja das Passing quasi sekundär, übertrieben gesagt, ist. Der halt als Runner ja weit über allen anderen steht und Passing immer so ein bisschen hinterhergehinkt hat, was eben diese Top-Quarterbacks angeht. Aber finde ich halt nach diesem Jahr nicht. Das war als Passer sein vielleicht bestes Jahr, wenn dann sein zweitbestes Jahr nach der ersten MVP-Saison.
Ich würde sagen, sein bestes.
Ja. Zweithöchster Wert in Sachen durchschnittliche Targettiefe in der ganzen Liga. Einer der besten Quarterbacks der ganzen Liga gegen Pressure. 15 Big-Time-Throws gegen Pressure, das ist Platz 1. Und dann halt als Runner die Qualitäten. Also, damit setzt er sich ja eh schon ab, 821 Rushing Yards nur in der Regular Season. Das ist inklusive Running Backs Platz 22 der Liga in Total Rushing Yards. Ja, und also nur 21 Running Backs haben mehr Rushing Yards geholt. 5,5 pro Versuch und das bei 85 Versuchen. Es gibt nur einen Running Back, der besser war. Nämlich Devon Achane. Mit einer ähnlichen, oder der hatte noch ein paar mehr Runs. Aber 85 Runs und dabei 5,5. Mhm. Wie gesagt, das kann kein Running Back vorweisen. Sechster Platz mit Running Backs in 10-plus-Yard-Runs. Das sind mehr 10-plus-Yard-Runs als Jahmyr Gibbs, als Jalen Warren, als Saquon Barkley, als Derrick Henry. Das ist absurd, was der Mann als Runner gemacht hat. Und hatte sein bestes Jahr als Passer. Deswegen, in dem Jahr, wo Josh Allen, ja, vielleicht gut war, aber finde für Josh Allen-Verhältnisse jetzt auch nicht noch mal irgendwie ein anderes Level, hat er sich verdient, für mich da auf die 2 zu kommen.
Ich bin ja froh, dass wir jetzt Lamar quasi gleich
Einigkeit
sehen.
Bei Lamar. Ja. Moment, also, wo warst du letztes Jahr bei ihm?
5 mit Sternchen hatte ich letztes Jahr.
Aha. Also bist du auch noch mal geklettert.
Er ist bei mir auch noch mal ein bisschen geklettert, ja. Ich bin auch gespannt, ob die Lamar-Jackson-Diskussion jetzt so langsam ein bisschen gemäßigter werden. Mit 2 MVPs und
also dem, was ich erinnere mich immer noch zu gerne an einen großen deutschen Football-Podcast, wo Lamar Jackson in der MVP-Diskussion nicht mal erwähnt wurde. Vor der Vergabe, wohlgemerkt.
Ja, gut, ich glaube auch, die Diskussion wird, ich glaube, das ist ein frommer Wunsch, aber die Diskussion wird wahrscheinlich nicht weniger werden, weil du brauchst halt 2 Spiele, wo er irgendwie nur 150 Passing Yards hat und sofort geht die, hier ist ein Running Back wieder los. Ich würde eine Stat noch reinwerfen, ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Lamar war der beste Passer in der, was ich als Money Range bezeichnen würde, im Passing Game, nämlich diese 10 bis 19 Yard Range. Da kommen so viele Big Plays her, da kommen so viele First Downs her, da kommen so viele Third Down Conversions her, da kommen so viel, diese ganzen, was wir bei eigentlich in jeder Offense sehen, diese ganzen mitteltiefen bis tiefen Crosser, das ist alles eigentlich in dieser Range. 11 Touchdowns, keine Interception in dem Bereich des Feldes. Platz 1 in Adjusted Completion Rate hier. Platz 1 in PFF Passing Grade. Platz 3 in Yards pro Pass und die drittbeste Turnover-Worthy Play Rate. Er war, wenn nicht der Beste, dann einer der 2, 3 besten Quarterbacks in dem Bereich des Feldes. Und das eben zusätzlich zu dem, was du ja gerade alles schon mit dem Rushing aufgezählt hast. Und ich würde hier auch noch ergänzen, dass das ja nicht nur die nackten Zahlen sozusagen sind, was er am Boden holt, sondern ja auch die Dinge, die er damit öffnet. Klar, im Run-Game auf der einen Seite, also mit Option-Plays und so, was es für die Running-Backs öffnet. Wir haben eigentlich immer gesehen die letzten Jahre, dass Running-Backs in dieser Offense sehr, sehr produktiv sind, was viel Lamar Jackson auch zuzuschreiben ist. Aber ja auch im Passing-Game. Defenses müssen Lamar Jackson einfach anders spielen, als sie Burrow oder Herbert spielen. Mhm. Und das sieht man nicht zwangsläufig dann im Boxscore oder in den Stats oder in den Passing-Stats. Aber es hat Auswirkungen darauf, was Defenses machen können und was nicht. Und da ist Lamar Jackson für mich nach wie vor einzigartig. Mit Josh Allen vielleicht als dem Zweiten dann dahinter. Aber deswegen ist es für mich auch, mal gucken, was Burrow macht. Aber im Moment ist es für mich eine klare Top 3 mit einer klaren 1 und dann eben Jackson und Allen dahinter.
Genauso würde ich es auch formulieren. Mal gucken, was Burrow macht.
Also ich finde es tatsächlich auch ganz gut, auch wenn ich Allen an die 2 setzen würde. Aber dass wir Lamar und Allen letztlich gleich aufhaben, ich finde irgendwie, das passt.
Und dann kommen wir zur Top 1. Mensch, wer könnte das sein? Es könnte tatsächlich der Quarterback sein, der vielleicht sein individuell schwächstes Karrierejahr hatte als Starter.
Zumindest in der Regular Season vielleicht, ne?
Und trotzdem Super Bowl Champion geworden ist. Also es waren zumindest Karriere-Tiefstwerte für Patrick Mahomes in Sachen Yards pro Versuch, Touchdowns, durchschnittliche Targettiefe, Quarterback-Rating, was auch immer man darauf geben mag, aber auch da war er so schwach wie noch nie zuvor. Nur 24 seiner 76 Pässe über 20 Yards sind angekommen. Das ist auch eine absurde Quote, was natürlich auch an den Umständen liegen kann. Darüber sprechen wir gleich. Patrick Mahomes bleibt wie im Vorjahr auf der 1. Keine große Überraschung. Und wenn wir über das in Anführungszeichen schwache Jahr sprechen, müssen wir halt über Umstände sprechen. Wir haben es ja bei anderen jetzt auch schon getan, aber welcher Quarterback würde mit Rushy Rice als Nummer 1 Receiver so gut aussehen wie Patrick Mahomes? Nichts gegen Rushy Rice, aber wenn das deine Nummer 1 ist, dann kann man sich vorstellen, ja, wie meine, die restliche
Kelce,
Gruppe aussieht.
Fairerweise, aber
Kelce, ja, ich meine nur Receiver, nur Wide Receiver, wohlgemerkt. Kein Quarterback hatte mehr Drops seiner Passcatcher letztes Jahr.
Und was für Dinge da dabei waren. Also, ja. Das hat sie ja auch einfach mehrere Spiele gekostet. Allein der Opener gegen Detroit war ja wild teilweise.
Ja, also Kadarius Toney hat da auch einen gewissen Teil zu beizutragen, was die Saison von Patrick Mahomes angeht. Aber und trotzdem war diese Saison aus Quarterback-Perspektive ja immer noch, würdest du vielleicht, weiß ich nicht, ob du mitgehen würdest, aber immer noch eine Top-5-Saison. Also nur meinst, letzte Saison betrachtet?
Nur letztes Jahr. Also inklusive Playoffs auf jeden Fall.
Ja, das sowieso. Regular aber mit Season, dem Wissen der Vorjahre und zu wissen, dass er in diesen Umständen noch eine Top-5-Saison gespielt hat, kann nur Patrick Mahomes die 1 sein.
Ja, glaube ich, müssen wir ja auch nicht viel erklären, ehrlicherweise. Nee. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, die Regular Season war wahrscheinlich seine schlechteste bisher. Vielleicht zusammen mit 2021, als diese große Umstellung war für die Offense, die sie dann irgendwann im Laufe der Saison gelöst haben. Ja, und dann hast du eben die Playoffs, wo du ja die gleichen Fragezeichen hast. Receiver-Fragezeichen. Protection war ja auch nicht gut letztes Jahr. Gerade die Tackle-Situation war immer ein Thema. Und er hat halt wirklich in meinen Augen drei Ausnahmespiele gemacht. Und dann im Super Bowl ein bisschen mehr up and down, aber eben in Crunch-Time da gewesen, diesen Drive hingelegt, das Spiel gewonnen. Ja, was sollen wir noch sagen? Er ist der beste Quarterback unserer Generation. Und ich denke, wenn er dann irgendwie in 7, 8, 9, 10 Jahren aufhört, ich denke, Mahomes wird dann als der Beste aller Zeiten in die Geschichte eingehen, ehrlicherweise.
Wenn er so weitermacht.
Wenn er so
weitermacht. Verletzungen, weitestgehend von schweren Verletzungen verschont bleibt. Klar. Ja. Ja. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die Ära ist im vollen Gange. Spannender ist, wer es nicht geschafft hat eigentlich. Da gibt es ein, zwei interessante Namen. Aaron Rodgers ist halt super schwierig einzuschätzen, aber ist für uns so ein bisschen
hatten wir letztes Jahr, glaube ich, du hast gesagt 7, 8 oder 7, also am Ende der Top 10 auf jeden Fall mit drin. 7, ja.
Genau, und das nach einem Jahr bei den Packers, was jetzt nicht sein Bestes war.
Genau.
Und jetzt hat er ein Spiel, nicht mal ein Spiel gemacht, war dann direkt verletzt. Er muss fallen, es ist eine komplette Wildcard. Für euch zur Info, wir haben die Running Back Folge schon aufgenommen. Das ist ähnlich wie bei Nick Chubb. Wir wissen es einfach nicht.
Ja.
Und so ein Spieler muss ein paar Plätze fallen. Wo ist er am Ende im Konsens
12.
gelandet?
Du hast ihn auf 12, ich habe ihn auf 11. Also wir haben ihn beide knapp außer, immer noch nah dran an der Top 10. Ich finde, es ist auch ein guter Platz. Also ich denke, wenn ich dann meine Quarterback-Rankings dann schreibe vor Saisonstart und so, dann wird er da auch irgendwo sein, 11, 12. Ich denke, genau da. Er wird halt 41 im Dezember und kommt von einem Achillessehnenriss zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, er kann immer noch gut sein. Ich denke nicht, dass er noch ein Top-10-Quarterback sein wird. Wenn er noch ein Top-10-Quarterback ist, dann sind die Jets ein Super Bowl-Kandidat.
Wir fragen uns am Ende einer Ranked-Folge auch immer noch, zum einen, welcher Nicht-Rookie könnte nächstes Jahr weit nach vorne kommen, in die Top 15 beispielsweise, und welcher Rookie könnte das schaffen? Ich formuliere die Frage mal ein bisschen anders um, nämlich welcher Nicht-Rookie könnte es nächstes Jahr, in seinem Fall, wieder in die Top 10 kommen? In deinen Augen sollte er auch dieses Jahr Top 10 sein, da gehe ich nicht ganz mit, nämlich Trevor Lawrence, der es jetzt knapp nicht mit reingeschafft hat. Weil ich habe ihn nur auf 13, weil es für mich so ein bisschen das Justin Herbert-Phänomen ist, ehrlicherweise. Grade, genau, in besseren Umständen, wohlgemerkt.
Ja, für mich gehört er schon. Ich habe ihn auf 8. Für mich gehört er schon immer noch rein, weil ich finde, dass auch hier das Narrativ nicht ganz dem gerecht wird, was er spielt. Also ich will ihn gar nicht komplett in Schutz nehmen. Das ist auch ein Quarterback, der hat ein größeres Turnover-Problem als Josh Allen zum Beispiel, finde ich. Der hat dann auch so ein paar dieser, ich würde es mal als prominente Picks bezeichnen, also wo er Interceptions wirft, die halt irgendwie eine Niederlage besiegeln oder sowas oder einen Game-Winning-Drive verhindern. Sowas
er hatte doch ein so ein Spiel, wo er, da waren nicht nur Interceptions dabei, sondern auch Fumbles, wo er 2, 3 Mal irgendwie komplett den Ball einfach weggibt sozusagen.
Genau, und deswegen, ich finde, bei ihm ist diese Turnover-Diskussion viel mehr gerechtfertigt als bei Josh Allen. Ich würde aber auch sagen, dass Lawrence ein Quarterback ist, der gewillt ist, bestimmte Risiken einzugehen, um ein Spiel noch zu gewinnen. Und das ist eine Qualität, die mir bei anderen Quarterbacks außerhalb unserer Top 10 hier dann doch häufiger fehlt. Also das ist was wir über die Jahre bei Kirk Cousins zum Beispiel häufig nicht hatten, bei Jared Goff häufig gefehlt hat. Und dann die Umstände, ja, die sind besser geworden, auf jeden Fall. Ich meine, schlechter als im ersten Jahr geht auch eigentlich nicht mit Urban Meyer. Aber selbst vergangene Saison. Und ich bin bei Lawrence, Lawrence habe ich, glaube ich, mit, vielleicht so, war der, von dem ich am zweiten oder drittmeisten jetzt nochmal geguckt habe. Ich glaube nicht, dass ein Quarterback ganz spezifisch mehr Touchdowns verloren hat durch Fehler seiner Receiver. Weil es den Drop ist oder weil er den zweiten Fuß nicht reinkriegt, obwohl er es vielleicht sollte. Lamar Jackson am ehesten noch. Lamar Jackson, finde ich, kommt ihm am nächsten. Aber Lawrence, das war schon eklatant. Das Chiefs-Spiel dürfte dabei Jaguars-Fans noch in Erinnerung sein. Ja, das, also allein im Chiefs-Spiel war es Zay Jones, der zweimal den zweiten Fuß nicht reinbringt. Calvin Ridley mit so einem halben Drop, auf jeden Fall kann den Ball nicht kontrollieren. Ridley hat auch einen Touchdown gegen Baltimore fallen gelassen, hat einen gegen Houston fallen gelassen. Evan Ingram hat einen Touchdown-Drop. Also das war schon wirklich brutal viel. Und auch hier ist so das Thema, er hat jetzt keine außergewöhnlich hohe Drop-Rate seiner Receiver, so im oberen Mittelfeldbereich, aber vielleicht mit die kostspieligsten Drops. So kann man es eventuell sagen. Und das prägt natürlich das Narrativ. Wenn Trevor Lawrence letztes Jahr statt 21 Touchdown-Pässe 26 gehabt hätte, sieht schon die Stat irgendwie anders aus. Dann gewinnen sie vielleicht zwei Spiele mehr. Keine Ahnung, spielen Playoffs, was weiß ich was. Ich würde dahingehend auch mitgehen, dass Lawrence ein bisschen ein Boomer-Bust-Quarterback ist. Aber ich mag seinen Stil eigentlich schon sehr. Ich mag seinen Release extrem. Ich mag die Aggressivität unterm Strich auch sehr. Sehe aber total deinen Punkt, den wir jetzt bei Herbert schon ausführlich diskutiert haben. Mhm. Wenn die Production einfach nicht da ist, ja, irgendwann ist es halt schwer, dagegen zu argumentieren. Aber für mich ist Lawrence nach wie vor definitiv in der Top 10. Und da daran werde ich noch nächstes Jahr messen.
Was es bei ihm noch extremer macht als bei Justin Herbert. Bei Justin Herbert, finde ich, kann man absolut zu Recht das Umständeargument anbringen. Mhm. Bei den Jaguars letztes Jahr, Justin Herbert für so ein Arsenal an Passcatchern geben?
Ja, also wie gesagt, jetzt reden wir ein bisschen in beide Richtungen, weil es ist ja schön, wenn du theoretisch ein gutes Arsenal hast, wenn sie irgendwie 7 Touchdowns fallen lassen oder so, dann ist es trotzdem.
Ja. Aber, ich weiß, was du meinst, aber allein individuell, also. Pack Justin Herbert in diese Offense. Ja. Und ich glaube, es würde deutlich besser aussehen als mit Trevor Lawrence letztes Jahr.
Da gehe ich mit.
Deswegen fand ich ihn nicht im Dunstkreis ja, mit Platz 13, aber nicht einen Quarterback. Ich habe ihn nicht als Quarterback gesehen, der es in die Top 10 schaffen sollte. Aber die Frage ist ja hauptsächlich dann meistens, welcher Nicht-Rookie schafft es nächstes Jahr in die Top 15 zumindest. Da habe ich eine relativ leichte Frage, weil ich habe eine Antwort parat, wo es auch, was auch eine Wildcard ist einfach, nämlich Kyler Murray, der jetzt 2 Jahre wenig gespielt hat, nicht überzeugend gespielt hat, wo auch die Umstände natürlich ein Thema waren, wo wir aber immer noch wissen, weil wir es auch schon gesehen haben, wie talentiert der Mann sein kann. Ich habe ihn jetzt dieses Jahr nur auf 17, deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Mann ein Jahr lang durchspielt mit Marvin Harrison und ein paar anderen sehr großen Passcatchern und sehr guten Passcatchern teilweise auch, mit diesen Umständen, mit diesen Receivern, wieder eine deutlich bessere Saison spielt und dann ist er einer, der ziemlich easy, also der Weg in die Top 15, vielleicht sogar in die Top 10, ist auf jeden Fall da.
Ich habe Murray knapp in der Top 15 drin. Ich fand das, was er letztes Jahr auch gezeigt hat, als er dann zurückkam, war sehr, sehr vielversprechend in sehr schwierigen Umständen immer noch. Also, ohne jetzt auch da zu weit vorgreifen zu wollen, dann auf unsere Division-Folgen und so, aber ich erwarte viel von der Cardinals Offense dieses Jahr. Und wenn dass dieses Jahr nicht passiert, dann ist es vielleicht auch nach der Saison so, dass man über die Quarterback-Position anders spricht. Aber ich bin bei Murray für dieses Jahr echt sehr relativ hoch. Ich habe aber auch einen einfachen Pick hier. Das wird dich jetzt nicht überraschen.
Warum ist es Anthony Richardson? Anthony Richardson?
Den wir ja auch, glaube ich, fast gleich. Ich glaube, du hast ihn an 20, ich habe ihn an 19 dieses Jahr.
Reine Projection, ranked. Platz 20, weil mich niemand anderes so sehr überzeugen konnte, dass er Platz 20 verdient gehabt hätte.
Aber auch hier ist das Talent für mich einfach so riesig und die Umstände ja eigentlich gut, dass das für mich dann eine relativ einfache Wahl ist. Also Richardson, Top 15, da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich ihn nächstes Jahr nicht in der Top 15 ranken könnte.
Welcher der sechs namhaften Rookie-Quarterbacks schafft es in die Top 15?
Denkst du, es ist mehr als einer? Ich glaube, es ist nur einer.
Wenn, dann ist es natürlich Caleb Williams. Und selbst bei dem bin ich mir nicht 100% sicher.
Ja, ist glaube ich auch fair. Also ich habe auch überlegt, ich denke, ich würde Caleb Williams aktuell so irgendwo rund um 20 einsortieren.
Ja, die Umstände sind eigentlich schon gut, ne? Also,
die Umstände sind halt sehr gut, deswegen, also glaube ich, ja.
Da aber ist er wird schon halt noch Turnover haben, viele Turnover
genau,
haben.
Genau, 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 total. Bei den anderen sehe ich es aber alle nicht. Ich weiß nicht, ob du Jaden Daniels vielleicht da noch reinwerfen würdest, ich nicht.
Geh nach dem, was Jaden Daniels als Runner macht, ne?
Als Runner halt, genau, ja. Wenn er irgendwie 700 Rushing Yards hat, vielleicht reden wir dann drüber.
Ja.
Aber bei den anderen würde es mich schon sehr, sehr wundern.
Das war unser Quarterback-Ranking 2024, unsere Top 10. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wen wir in euren Augen komplett falsch einsortiert haben und warum es Brock Purdy ist, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Wo hast du Purdy?
Jetzt muss ich nochmal, das ist gerade zugemacht, 14. 14.
Ach, sticht.
Ja. Finde ich persönlich fair. Ich weiß nicht, ob es alle so sehen, aber ich finde, das ist ein faires Ranking.
Die große Frage ist bei Brock Purdy, die ich mir dieses Jahr hier schon gestellt habe. Ich finde 14 aktuell auch noch in Ordnung. Was machen wir, wenn er noch mal so ein Jahr spielt? Dann ist 14 zu niedrig. Egal, wie gut die Umstände sind.
Ja, wahrscheinlich. Dann
muss er ein paar Leute überholen.
Für mich ist dann so die Diskussion, also in meinem individuellen Ranking ist dann so die Diskussion, geht er zum Beispiel vor Dak Prescott? Also das wäre für mich dann so das Tier ungefähr, wo ich den dann hochschiebe.
Kein Kommentar. Wenn Dak Prescott nochmal so eine Saison spielt wie letztes Jahr und Brock Purdy auch, dann wird der Abstand vielleicht geringer, ja?
Wenn Prescott nochmal so eine Saison spielt wie letztes Jahr in den Umständen, dann wird er bei mir auch höher sein.
Aha.
Das gebe ich ihm auf jeden
Fall. Dann sind wir uns ja einig. Das war's auf jeden Fall für heute. Ab jetzt jede Woche ein Ranking. Was machen wir nächste Woche?
Wide Receiver. Nächste Woche. Also ich habe mein Ranking ja schon gemacht für Receiver und da hat sich bei mir doch mehr geändert, als ich es vorher gedacht hatte.
Bin sehr gespannt. Ihr könnt gespannt sein und werdet dann das Ergebnis nächste Woche Donnerstag hören. Das war's für heute, liebe Leute. Schöne Woche wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.